Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Es grüßt euch der Hauptmoderator von Kicker meets the Zone hier aus dem Leipziger Insektenhotel. Tja, da weiß Alex Schlüter nicht, was es jetzt damit auf sich hat, wo das wieder herkommt. Hallo Alexander erstmal, bevor ich auflöse, was es damit auf sich hat, möchte ich dich natürlich auch ganz herzlich begrüßen hier bei uns in der Leitung. Dich als Co-Moderator dieser Sendung.
Ich habe starke Vermutungen, aber da du noch nicht Hallo gesagt hattest, wollte ich dir nicht ins Wort fallen.
Okay, schönen dann, guten Tag. Was glaubst du? Ameisen? Termiten?
Nee, du hast mehr Probleme mit so flügelangetriebenen Insekten, glaube ich.
Das ist absolut korrekt. Es ist aber nicht der viel zitierte Käfer, mit dem ich mich hier schon immer wieder herumgeschlagen habe, sondern ich habe vorhin es war ein Heavyweight-Champion-Kampf mit einer Wespe ausgetragen. Und zwar war es insofern ungleich, als dass ich mit der Wespe nicht kämpfen wollte, sondern sie ganz vorsichtig wieder rauskompromittieren. Und du hast hundertprozentig diese Situation auch schon mal in deinem Leben gehabt, dass du ihr mehrere Ausgangsmöglichkeiten auf dem Silbertablett servierst und sie wollte einfach nicht gehen. Ich habe hier so Doppelfenster, die man so aufschwingen kann, ne, nach links und rechts. Und dann ist es quasi doppeltes Doppelfenster. Dahinter ist nochmal das Gleiche. Und dann habe ich hier, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, mit vier verschiedenen Fensterflügeltüren irgendwie versucht, diese Wespe dazu zu bekommen, hier noch rauszugehen, weil man sie sonst jetzt immer noch summen hören würde. Das hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Wenn das jemand gefilmt hätte und bei YouTube hochgeladen, hätte man innerhalb einer Woche wahrscheinlich 10 Millionen Aufrufe, weil es ungefähr das Peinlichste war, was ich zumindest in diesem Monat, sage ich jetzt mal, gemacht habe. Aber ich habe es geschafft und bin ab jetzt wieder insektenfrei bereit hier für die Aufnahme mit dir.
Ich glaube, es ist so ein klassischer Fall von Blickwinkel. Also du sagst natürlich, diese Wespe ist saumäßig dumm, weil sie es nicht schafft, den Ausgang, den du angeboten hast, zu wählen, sondern stattdessen permanent gegen diese Glasscheibe fliegt. Ich glaube, außen, so wenn jetzt so Außerirdische zufälligerweise gerade in diesem Moment die Erde mal einmal inspizieren wollten und auf diese Szenerie gestoßen sind, werden gesagt haben, wie doof ist denn dieser Typ, dass er nicht einfach mal einen Flügel packt und diese Wespe rausnimmt oder was Schlaueres macht. Aber du hast halt nur deinen eigenen Blickwinkel, insofern kann
der
ich deine Meinung verstehen.
Der ist ja eingeschränkt, das wissen wir tatsächlich. Also insektenfrei geht's rein in diese Aufzeichnung Kicker meets the Zone. Heute eine Aufzeichnung am späten Montagabend und das liegt daran, dass Alex Schlüter und ich gemeinsam gerade Watchparty machen. Wir gucken The Zone.
Ja, besondere Situation. Gestern war Tag der Arbeit, heute arbeiten wir und das tut nicht nur Schlüter Zander, sondern auch die DAZN-Belegschaft, die in beiden Stadien ist. Denn parallel laufen ja zwei Montagsspiele, weil gestern eben frei gewesen ist. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig ist vor wenigen Sekunden genauso gestartet wie Frankfurt gegen Leverkusen. Zwei Partien, bei denen es ja dann doch noch um einiges geht. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir können diese Podcast-Folge nicht abschließen, ohne auf diese Spiele geschaut zu haben. Das heißt also, was machen wir? Wir gucken uns die Spiele an. Wir werden während diese beiden Partien laufen, ein bisschen über das, was wir da schon erlebt haben am Samstag und auch am Freitag sprechen und dann natürlich in der Schlussphase genauer hinschauen und analysieren, was da passiert ist. Und in der Zwischenzeit haben wir einen besonderen Gast für euch.
Genau, den hast du diesmal mitgebracht. So kann man das, glaube ich, formulieren. Es ist heute, erinnerst du dich noch, unser Vorgänger-Vorgänger-Podcast-Format. Da haben wir mal den sogenannten Roadcast gemacht. Und da waren wir einfach unterwegs, wir zu zweit haben das aufgezeichnet und so ähnlich, Schlütenmann, wird es heute wieder, denn du hast auch Roadcast gemacht, nur ohne mich.
Naja, gut. Ja, also ich hab Mario Götze weniger mitgebracht, als dass ich ihn abgeholt habe. Gibt ein neues Format, das ihr auch im Bewegtbild sehen könnt, nämlich auf The Zone, Time to Charge. Ich habe eine Challenge bekommen. Spannendes Format, muss ich sagen. Habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Es kommt auch bald eine zweite Folge, kann ich schon mal sagen. Ich bin irgendwo mit einem Hyundai Ioniq 5 und das ist ein E-Auto. Während ich dieses E-Auto auflade, bekomme ich erst gesagt, wen ich eigentlich interviewen soll und habe dann entsprechend wenig Vorbereitungszeit. Was macht Schlüter, wenn er wenig Vorbereitungszeit hat? Zum Beispiel Tappe mit reinholen und sagen, Freddy, ich brauche dich jetzt. Das habe ich unter anderem auch bei diesem Gespräch mit Mario Götze gemacht, bei dem ich erst sehr kurzfristig erfahren habe, wer eigentlich interviewt werden soll und wo es dann hingehen soll. Das könnt ihr aber jetzt alles hören. Das heißt also, ja, ihr dürft euch nicht wundern, dass es von der Akustik her ein bisschen roadcastiger ist als normalerweise bei unseren Gesprächen.
Ja, es ist aber schön. Also ich habe schon ein bisschen was davon gehört und es ist wirklich so Roadtrip, zwei Dudes auf der Autobahn. Schlüter hat es offenbar hingekriegt, den E-Rüssel oder wie auch immer man so ein Auto auflädt, in die richtige Öffnung dafür zu bewegen. Wir müssen vielleicht noch kurz dazu sagen, das ist schon ein bisschen her, dass du mit Mario da unterwegs warst. Also sie sind zwischenzeitlich, wundert euch nicht, wenn ihr gleich an der entsprechenden Stelle hört, sie sind zwischenzeitlich schon Pokalsieger geworden in den Niederlanden. Also es ist auch ein bisschen was passiert und trotz alledem ist dieses Interview natürlich noch hochaktuell, weil so lange ist es jetzt auch nicht her.
Nee, ich glaube zwei, drei Wochen irgendwo in Düsseldorf. Ja, ich glaube, das ist jetzt alles, was ihr an Vorbereitung braucht. Wahrscheinlich ist es am schönsten, wenn ihr euch jetzt einfach zurücklehnt, wenn ihr könnt und nicht gerade selber in einem Auto sitzt, während ihr diesen Podcast hört, vielleicht sogar die Augen schließt und euch vorstellt, ihr sitzt da einfach auf der Rückbank. Links der Schlüter, rechts der Götze und jetzt viel Spaß.
Kommen Sie rein.
Na?
Mein Lieber.
Alles gut?
Ich freue mich sehr. Es ist zwar sehr spontan, aber umso mehr freue ich mich.
Servus.
Ja. Du hast lange nicht gesehen.
Ach, ist eine Ewigkeit her, glaube ich. Ne?
Ja. Ich habe das, wie gesagt, gerade erst vor kurzem erfahren. Du müsstest mir noch sagen, wo ich dich hinfahren soll. Ich habe den Auftrag, dass du
mich nur abholst?
Ja, genau. Sag mir, wo du gerne hin möchtest,
Ich muss nach...
Verdammt frühe Uhrzeit, wenn ich das mal sagen darf.
Ich muss nach Eindhoven.
Wirklich?
Ja, zum Training. Das wäre für mich am besten, ja.
Ja, okay, das ergibt es. Dann wichtige Frage, weißt du, wie es da hingeht? Wahrscheinlich schon.
Ja? Die Richtung.
Okay.
So halbwegs weiß ich es, ja. Ich bin schon ein paar Mal gefahren. Kommen wir auch pünktlich los. Normalerweise fahre ich immer um 45 los.
Siehst du?
2 Stunden, bisschen Puffer. Ja, cool. Da haben wir 1,5 Stunden Zeit. Ja. 90 Minuten im Nachmittag.
Was war das längste Interview, was du je gehabt hast? Ich hab wirklich, also 1,5 Stunden habe ich selten gehabt. Ja. So, also, um es nochmal kurz zu checken. Wie heißt der Ort, wo wir jetzt hin müssen?
Nach Eindhoven.
Eindhoven. Und du hast die Adresse jetzt eingegeben. Das heißt also, ich schiele aufs Navi und du unterstützt notfalls, wenn ich was falsch mache.
Genau.
Ja. Ich bin übrigens, also das muss ich dir sagen, so gut kennen wir uns noch nicht. Mein Orientierungssinn ist Note 6.
Ja? Ja. Also halbwegs weiß ich es.
Wie oft? Das heißt, du fährst die Strecke wie häufig?
Fast jeden Tag, ja. Ja. Deswegen bin ich mit Family ja hier. Ja. Weil wir auch noch Familie hier haben. Und dann fahre ich meistens jeden Tag. Manchmal bleibe ich auch da, je nachdem, wenn die Spiele sind oder wann Training ist. Dann macht es keinen Sinn, zurückzufahren. Aber größtenteils versuche ich hin und her zu fahren, ja.
Kannst du sowas ab? Denn doch so 1,5 Stunden hin zurück?
Ja, ist okay. Ein bisschen Zeit für ein paar Sachen erledigen, ist schon okay.
Und du hast, als du dich für Eindhoven entschieden hast, auch im Kopf gehabt, okay, Düsseldorf als Base...
Das war eigentlich, wir wollten eigentlich dorthin ziehen. Dann war ja die Covid-Situation, wo dann dort auch alles zu war. Und dann haben wir gesagt, gerade weil der Kleine erst geboren worden ist, bleiben wir jetzt in Deutschland, auch wegen den Ärzten und so weiter. Und haben dann gesagt, wir schauen mal, wie es in einem halben oder Jahr ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben erstmal in Düsseldorf und gucken wir dann, vielleicht nehmen wir da eine Wohnung oder was anderes. Und dann, deswegen ist die Situation so.
Ja. Und hat du das jetzt auch nicht bereut?
Nee, gar nicht. Also deswegen, wir hatten überlegt, ob wir nach einem Jahr dann doch dorthin ziehen, aber das haben wir dann auch nicht gemacht, weil wir uns dann einfach hier wohlgefühlt haben. Ich bin eigentlich klargekommen mit der Situation, dahin zu fahren. Und das ist echt okay.
Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, aber...
Ja, jeden Tag schon.
Ich kriege jetzt ein Gefühl dafür, aber Respekt erstmal.
Ja.
Wie ist denn Düsseldorf so? Du weißt ja, ich bin entweder Norden oder Süden, Hamburg oder München. Wie ist Düsseldorf?
Wie ist Düsseldorf? Boah, wie kann ich das am besten beschreiben?
Man darf, glaube ich, keinen Kölner fragen. Ne?
Genau, das wäre nicht so gut. Ich glaube, so ein Mix aus Hamburg und München. Relativ klein, mit dem Rhein ist es ganz schön. Es sind eigentlich gute Leute hier. Es ist schnell überall mit dem Flughafen. Das ist schon echt, wir fühlen uns echt wohl hier. Alles relativ zentriert. Du bist halt mit dem Flughafen schnell überall. Kannst halt mal eben nach Köln fahren oder irgendwo anders hin. Das ist halt schon eine große Vielfalt auch in Nordrhein-Westfalen. Und Düsseldorf ist so die Mitte. Für uns zumindest, für die Kölner nicht.
Aber ich habe mal gelernt, dass die Düsseldorfer deswegen sympathisch sind, weil die Kölner kommen ständig an und sagen, dass Düsseldorf doof ist. Die Düsseldorfer lästern viel weniger über Köln als andersrum.
Ja, ja, wir konzentrieren uns lieber auf das, was ich hier. Ja, ich muss ja fairerweise sagen, ich bin ja im Allgäu geboren. Deswegen, ich bin ja auch kein gebürtiger Düsseldorfer oder.
Aber also, ihr habt Familie, hast du gesagt, hier? Das ist von deiner Frau?
Genau,
das
ist Familie von meiner Frau. Die beiden Brüder wohnen hier. Meine Eltern sind ja in München und in Dortmund. Meine Brüder sind in München und der Kleine ist in Lautern. Alle ein bisschen verteilt.
Stimmt, ne? Das ist natürlich, wenn man aus einer Profifamilie ist. Wie ist das so? Wo trifft man sich an den Feiertagen?
Ja, eigentlich eher spontan, je nachdem, wie die Situation ist bei mir, bei meinem kleinen Bruder oder generell bei meiner Familie. Und dann gucken wir, dass es irgendwie funktioniert. Aber so richtig planen kann man es nicht. Mhm. Mal gucken, die steigen ja vielleicht auf dann mit Lautern aus der dritten Liga. Das wäre ganz gut.
Stimmt. Ja. Aber du bist grundsätzlich schon jemand, der dem so Base wichtig ist, oder?
Ja. Also so eine Base.
Ich meine, es gibt ja Profis, die... da habe ich zumindest immer so das Gefühl, naja, die leben dann halt einfach von mir aus ein komplettes Vertragsjahr im Hotel oder so. Ja. Könntest du das?
Nee, für eine kurze Zeit ist es okay, aber für ein paar Monate, aber so auf lange Sicht ist das für mich nicht möglich. Vor allem jetzt mit dem Kind, das wäre eigentlich nicht darstellbar. Mhm. Mir ist schon wichtig, ein gutes und schönes Zuhause zu haben. Ich glaube, es geht ja allen so, dass man ein gewisses Gefühl entwickelt und ein gewisses Heimatgefühl hat und dann. Das ist mir schon wichtig.
Was macht das mit deinem Schlafrhythmus? Also ich habe mich hier richtig rausgequält, ich will mal ehrlich sein. Du müsstest das ja eigentlich mehr gewohnt sein als ich.
Ja.
Wann wirst du normal geweckt? Oder macht's der Wecker oder macht's das Kind?
Mittlerweile macht's der Wecker. Also es gab auch schon mal andere Zeiten. Ja. Da war ich froh, wenn ich nicht vor sechs raus musste. Hey, der schläft mittlerweile echt gut, der Kleine. Ja. Und das ist alles okay. Und jetzt auch mit der Fahrerei habe ich mich dran gewöhnt und bin happy, dass der Kleine schläft.
Wir haben jetzt, also anderthalb Stunden Fahrt, wann geht Training los?
Ich muss da sein, 9.45 Uhr.
Okay,
ja. Also haben wir noch 25 Puffer.
Ja. Wie verbringst du normalerweise deine Autofahrten hier? Also bist du ein Radiohörer, bist du ein Podcasthörer, bist du ein Telefonierer? Also
alles so ein bisschen. Radio nicht, also Podcast, Telefonieren. Die Zeit dann auch schnell vorbei.
Wie ist die Mannschaft? Wie sind die Leute? Wie ist der Coach?
Sehr positiv. Jetzt nach eineinhalb Jahren hat sich echt gut entwickelt. Ich glaube, das eine oder andere Spiel hätten wir mehr gewinnen können, aber grundsätzlich war das eine ganz, ganz positive Sache, Geschichte.
Jetzt kommen wir mal rein, ne?
Genau.
Hat das dann schon Heimatgefühl? Weil ich glaube, die allermeisten so Düsseldorfer, Kölner, so wenn sie das hier sehen, dann bekommen sie ein warmes Herz, ne?
Ist schon gut, fahre ich jeden Tag drüber, deswegen sieht schon gut aus. Ja.
So, jetzt habe ich meine erste Quelle, die sich meldet. Wir hören es mal an. Ja. Das ist jemand, der hoffentlich mehr über dich weiß als ich.
Moin Alex, dringende Datenanfragen um diese Uhrzeit. Das gibt's doch nur von Fußballfreaks ohne Privatleben, oder? Aber gut, Mario Götze ist echt unglaublich erfolgreich. Neben dem WM-Titel hat er mit jedem seiner Vereine, also mit dem BVB, mit den Bayern und jetzt auch mit Eindhoven, mindestens einen Titel geholt. Er hat außerdem in jeder seiner Profisaisons international gespielt und er ist der bis heute jüngste Bundesligaspieler, der 100 Siege eingefahren hat. Bei der PSV läuft es auch ganz gut für ihn. Mit durchschnittlich 81 Ballaktionen und 56 Pässen pro Spiel ist er so involviert wie bei keiner anderen Station zuvor. Dafür hält er sich in einem anderen Bereich etwas zurück. Im Schnitt führt er nur 10 Zweikämpfe pro Partie, das sind die mit Abstand wenigsten seiner Karriere. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Gute Fahrt und vor allen Dingen Grüße an Mario.
10 Zweikämpfe pro Spiel.
Ja, das ist Freddy.
Clever. Das ist clever.
Das ist der Mann bei uns, der solche Sachen rausfindet.
Oh, das ist stark.
Wie erklärst du das?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist Cleverness.
Ja?
Ja.
Das kommt mit Malta, ne?
Ja,
genau. Dass man nur noch die ganz wichtigen Zweikämpfe
hat. Genau, du musst wissen, wann, ja.
Ja.
Das ist gut, ja. Was hat er noch, der zweitjüngste Spieler mit 100 Bundesliga-Siegen oder was?
Das hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und du hast mit allen Teams einen Titel geholt. Ja gut, sollte man in Bayern machen, ansonsten klar die Dortmund-Zeit.
Ja, und jetzt bei Eindhoven wir haben einen Supercup gewonnen.
Ah, okay.
Okay, aber das...
Es kann auch ein bisschen mehr kommen, ne?
Ja, da fehlt so ein bisschen, fehlt ein bisschen was.
Wie ist denn, ich bin gespannt, wie nachher die Stadt so ist. Ich war noch nie in Eindhoven, jetzt war ich gerade in Amsterdam. Wie ist PSV Eindhoven in den Niederlanden gesehen? Wenn wir jetzt sagen, Ajax ist das Bayern München.
Ja, das ist PSV das Dortmund.
Ja.
Ja. Dann hast du noch so zwei, drei andere, die ganz gut sind, so AZ und Feyenoord, die auch alle international spielen. Das ist schon echt ganz gut. Also die oberen 4, 5 Mannschaften, alle immer irgendwie international Exposure. Das, die spielen auch einen guten Ball, Stadien sind gut, die oberen fünf sind schon echt gut.
Hast du schon viele, was Fans angeht, mitbekommen?
Ja gut, jetzt durch Covid war es ein bisschen schwierig, also das war echt jetzt eine lange Zeit. Gerade jetzt auch mit dem Wechsel dorthin, dann ging das ja auch los oder hat ja schon stattgefunden, dass man ohne Fans spielt. Es war dann schon echt lange. Aber grundsätzlich, das Stadion ist echt super, die Stimmung war gut, als wir jetzt da auch die Quali gespielt haben, Champions League gegen Benfica zum Beispiel. Das war schon, hat schon Spaß gemacht. Ja.
Wesen, also das muss man wirklich mal ehrlich sagen. Wenn man dich jetzt so verfolgt hat, klar, die Wahnsinnszeit bei Dortmund, WM-Finale weiß eh jeder. Und jetzt hast du dich für diesen Schritt entschieden. Es ist ja zumindest erstmal medial ruhiger um dich geworden. Ja. Das war auch genau dein Plan, oder?
Ja, es war auch ein bisschen gewollt. Ja. Ich wollte auch mal einfach eine andere Liga sehen, mal was anderes erleben. Deswegen war das ein guter Schritt für mich. Und auch in der Kombination halt mit dem Trainer, auch mit deutschen Spielern und sprechen alle Englisch, das ist halt echt gut. Man hat einen größeren Impact auf die Mannschaft, auf das Team. Und hat echt gut funktioniert, auch mit Roger und seinem Team drumherum. Für mich war das echt sehr, sehr positiv. Ja.
Wie viel musstest du abwägen? Die Premier League wäre jetzt theoretisch noch eine Option gewesen? Oder genau. War für dich klar, jetzt Ausland? Oder für mich theoretisch auch nochmal eine Station Bundesliga?
Station Bundesliga wäre auch denkbar gewesen. Für mich war halt super wichtig, was plant der Trainer? Ich hatte jetzt da in Dortmund 4 Jahre, 4 verschiedene Trainer, immer so ein bisschen hin und her. Und das war nicht zufriedenstellend, so für mich als Spieler. Und deswegen habe ich mir dann auch am Ende gesagt, für mich ist die Trainerpersonal ja am wichtigsten. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand ist überzeugt davon und schenkt mir das Vertrauen. Und das war in dem Moment einfach wichtig für mich. Und dann haben die anderen Faktoren nicht so eine große Rolle gespielt. Und deswegen habe ich die Entscheidung da getroffen.
Zieht sich so ein bisschen durch bei dir, ne? Weil man kennt die Geschichte, dass du immer mal unter Pep Guardiola spielen wolltest.
Ja.
Ich meine, es wird jetzt ja keinen Spieler geben, für den Trainer total unwichtig ist, aber ich habe das Gefühl, bei dir ist es nochmal ein wichtigerer Faktor.
Ja, ich meine, ich glaube, es ist grundsätzlich schon für jeden wichtig, ja, weil er am Ende die Aufstellung macht. Mhm. Deswegen glaube ich, ist so schon die wichtigste Person für einen Spieler auch. Und ich habe das ja jetzt auch erlebt, also auch die Konstanz auf der Position. Ich meine, er hat die ersten 4 Jahre Klopp, die ja dann 3 Jahre Pep, wo ich auch eigentlich immer gespielt habe. Das war auch eine super erfolgreiche Zeit und in der Zeit bin ich auch Weltmeister geworden und von daher, das war echt super für mich auf hohem Niveau, hohes Level, hat auch echt Spaß gemacht und dann war halt die Zeit in Dortmund, wo 4 Jahre, 4 verschiedene Trainer, das war so ein bisschen schade und jetzt habe ich das zweite Jahr Roger und da merkt man einfach, dass das einfach für die Mannschaft, fürs Team, für mich auch persönlich wichtig ist, dass halt auf vielen Ebenen Konstanz da ist, um erfolgreich zu sein und das ist jetzt zum Glück so ein bisschen der Fall. Und, ja.
Macht so ein Roger Schmidt dich noch mal besser? Also gibt's konkrete Punkte, an denen er mit dir arbeiten kann? Oder bist du jetzt auf einem Level, wo maximal du selbst noch in deinen Körper reinhören kannst und merkst, vielleicht kannst du, keine Ahnung, bei der Schusstechnik oder so noch dran feilen?
Also hat mir auch schon sehr geholfen, muss ich sagen. Ich fand es interessant, auch die Station, die er hatte und auch so ein bisschen dieses RB-Konzept angepasst an seine Philosophie und das so ein bisschen mitgenommen. Das ist schon echt interessant, auch wie er das Training macht, wie er das Ganze gestaltet, auch wie er spielen lassen möchte und habe ich auch viel gelernt von und auch mit diesem hohen Pressing, nach vorne verteidigen, möglichst in deren Hälfte spielen. Das war echt auch neu für mich in dem Ausmaß. Ich kannte das ja schon so ein bisschen auch durch Pep und so weiter, aber halt nicht in dieser...
Ist er da nochmal extremer?
Da ist er nochmal extremer, ja.
Weil ich meine, also Kloppo lässt aggressiven Fußball spielen, ja. Pep lässt Risikofußball spielen und er ist nochmal extremer.
Ja, auch risikobehaftet, also total mit seinem offensiven Gedanken, auch alles möglichst in der gegnerischen Hälfte. Und ist natürlich sehr, sehr risikobehaftet. Ich glaube, Pep und Klopp haben dann schon nochmal so ein bisschen, wägen dann schon nochmal ein bisschen mehr ab, auch im Ballbesitz und verteidigen auch mal tief oder im Mittelfeld. Und kommen sehr, sehr viel über Ballbesitz und bei uns ist halt einerseits Ballbesitz, aber auch viel aus gegnerischen Situationen was kreieren. Ja. Aber es ist interessant, ja.
Hat Pep dich eigentlich in irgendwas noch überrascht? Weil du hast ja dann Wahnsinnserwartungen. Wenn du gesagt hast, du willst mal unter dem spielen, dann hast du ja auch gewisse Vorstellungen gehabt. Gab es trotzdem noch Sachen, die dich an ihm überrascht haben?
Ja, ich hatte Erwartungen an die an, an ihn natürlich aus der Zeit von Barcelona, weil alle ihn da so ein bisschen mit assoziiert haben. Auch die Erfolge, die er dort hatte. Und ich finde, der hat da sogar mehr als erfüllt, weil so wie er Fußball denkt und wie er uns eingestellt hat und auch dieses Performance-Level, diese Performance-Kultur auch innerhalb der Mannschaft, das war schon echt gut. Sowohl im Training als auch bei den Spielen und auch die Dominanz, die man dann hatte in den Spielen und dieses Selbstverständnis, einfach jedes Spiel zu gewinnen und auch mit seinem Verständnis, wie er Fußball denkt und das dann auf die Spieler überträgt, das war gut. Das war interessant.
Ist er der anstrengendste Coach, den du kennengelernt hast?
Auf jeden Fall anstrengend, ja. Aber der Kloppo war auch anstrengend, ja. Aber ich glaube, es ist auf dem Level und auf dem Niveau und wenn du da gewisse Dinge erreichen willst, dann geht es nicht anders.
Hast du mit ihm noch irgendwie Kontakt?
Ja, so ab und zu, ja. Schreiben ab und zu hin und her, haben mal telefoniert, haben uns auch in Mallorca getroffen. Und
ich würde jetzt mal unterstellen, dass Kloppo eher der Typ ist, der nochmal so eine Geburtstags-WhatsApp schreibt im Vergleich zu Pep, oder?
Ja, ja. Ja, aber bei seinem 50. Geburtstag war ich auch und wie gesagt, letztes Jahr auf Mallorca Paddle-Tennis-Match gemacht.
Mit Gewinner? Darfst du sagen?
Darf ich sagen, ja? Ja, ich glaube, er findet er nicht so gut. Es war das erste Mal. Wir machen jetzt im Sommer nochmal ein Match und dann mal gucken, ob er besser geworden ist.
Ja, das ist doch, also bei euch Sportlern, also so richtig Profisportlern, ich bin ja auch ein ehrgeiziger Typ, aber Wenn man mit euch sowas mal macht, wenn ich mit Sandro Wagner Tennis spiele und der ist nun wirklich kein besonders talentierter Tennisspieler, aber der hat so einen Biss, es ist unglaublich.
Ja, ich glaube, das ist dann so, gerade wenn es um Sport geht, dann ist das so Intus, ja. Da können wir nicht anders.
Ja, aber das macht.
Spielt er denn gut Tennis, oder?
Er kommt über einen Trash-Talk.
Das ist was ganz Neues.
Ja. Du merkst halt, dass er ein Athlet ist. Also,
ja. Er ist ja auch groß, ne?
Genau. Es gibt ja so die Typen, so gerade, wenn ich gegen meinen Papa spiele, der hat mir Tennis beigebracht vor vielen, vielen Jahren, dann weiß ich, irgendwann streue ich mal einen Stop ein und dann, wenn der mir halbwegs gelingt, dann ist, da, genau das kannst du halt bei Sandro nicht machen, weil der läuft ja alles weg. Wir haben da ein paar, Jonas Hummels zum Beispiel, obwohl er mittlerweile kaputte Knie hat, aber der läuft halt alles weg. Sascha Bigalke, also unsere ganzen Experten sind so mittelmäßig talentierte Tennisspieler, aber halt immer noch einfach immer noch gut, Maschinen, ne? Also verglichen mit so Kröten wie mir.
Also du kommst mehr über Nadal, mehr über Federer, oder?
Ja,
Technik.
Das ist ein schönes Beispiel. Ich bin mehr so Marat Safin, ich baller drauf und wenn ich den Ball noch nicht treffe, dann zerstöre ich den Schläger.
Okay. Zverev Ausraster, kommen wir auch manchmal, oder?
Was? Ja, ich kann emotional werden. Was ist deine Ausgleich? Also spielst du viel Paddle?
Ich spiele Paddle, Tennis, viel auf Mallorca dann, wenn ich dort bin. Wenn es sich mal ergibt, Volleyball und so Themen, aber da ist ja immer... mehrere Leute zusammenkommen, manchmal ein bisschen Fahrrad fahren, aber bleibt ja auch nicht so viel Zeit dann zwischen den Spielen und meistens dann nur in der Offseason, dass ich da ein bisschen was mache.
Wenn du dich jetzt, also wenn Fußball aus irgendeinem Grund keine Option gewesen wäre, jemand hätte es verboten, was wäre deine Profisportart geworden?
Meine Profisportart?
Ja, wo hättest du die größte Karriere hingelegt?
Boah, wenn Fußball es nicht gewesen wäre, die meiste Zeit, die ich investiert habe in andere Sportart, war Tennis, tatsächlich, ja. Aber ich glaube, das wäre schwierig geworden.
Ja. Ja, also vielleicht ist es ja auch was, was du noch gar nicht kennengelernt hast. Also wenn man jetzt überlegt, du hast ja wahrscheinlich, damit du es nicht selber sagen musst, sage ich es, du hast ja eine außerordentliche Gabe, schnell zu denken, peripher zu gucken. Ja. Also all diese Sachen, die in der Mannschaftssportart ja besonders zum Vorschein treten. Also ich hab dich immer abgespeichert, als wenn da irgendwo so ein Pulk ist, mitten im Feld, dann behältst du die Kontrolle und bist schnell genug. Das brauchst du jetzt beim Tennis im Zweifel weniger. Vielleicht wärst du ein fantastischer Hockeyspieler und weißt es nicht.
Ja, das kann sein. Ist auch sehr nah zum Fußball. Ja. Ja. Ich meine, auch von der Anzahl der Spieler. Ja, könnte sein. Ja. Eishockey oder Feldhockey.
Ja, ich weiß nicht, wie gut du die prügeln kannst. Oh, jetzt kommt der Grenzübergang.
Sind wir schon soweit? Ja, ich glaube, das muss jetzt kurz davor sein. Ja.
Wirst du in Holland erkannt?
Ja, doch, teilweise.
Aber also logischerweise weniger
als schon ein bisschen in Düsseldorf. Weniger, ja. Aber Düsseldorf ist auch echt gut in der Hinsicht. Wir sind da echt entspannt.
Ja, es ist, also, wenn ich auf der Straße erkannt werde, dann empfinde ich das immer noch als Huldigung und, ja, und gebe mehr Selfies, als die Leute eigentlich wollen. Das ist bei dir vom
Sagst Fuji du dann, können wir noch ein Bild machen? Oder?
Nee, bleib noch, komm nicht jetzt. Hast du da Routinen entwickelt? Das geht wahrscheinlich gar nicht anders, oder?
Eigentlich nicht, nee. Also, es ist, wie du schon sagst, es ist ja was Positives und es hält sich auch in Grenzen. Also es ist ja nicht so, dass sie mich jetzt belagern und gerade wenn es dann Kinder sind oder so, dann ist das ja, das freut einen ja. Also das ist ja eine positive Sache. Deswegen, ich bin da auch immer happy. Klar gibt es irgendwelche Situationen, wenn man dann mit Familie ist oder mit dem Kind oder gerade beim Essen oder was auch immer, dann ist es vielleicht nicht ganz so passend, aber das ist jetzt auch nicht alltäglich, ne? Also dass die Situationen kommen. Deswegen, ich finde das finde es sehr positiv. Ja.
Du hast wahrscheinlich am Anfang deutlich mehr Autogramme gegeben. Macht man das jetzt überhaupt noch?
Naja, mittlerweile ist ja nur noch Selfie. Ja, also man gibt schon noch ein paar Autogramme, so gerade auf die Trikots oder wenn die irgendwelche anderen Sachen haben, aber der Großteil ist Selfies. Ja. Das hat sich schon entwickelt, das ist jetzt schon verändert.
Du bist ein pünktlicher Mensch.
Ja, das ist schon wichtig. Ja.
Ich habe gehört, auch da unterscheiden sich Fußballprofis.
Ja.
Ist das
leicht?
Ist
ganz
das,
leicht, ja.
Ist das Erziehung bei dir oder ist es?
Ja, ich glaube, es ist einfach Erziehung, mein Verständnis auch. Und ich mag es, also wenn ich, es geht in die andere Richtung genauso, wenn irgendein Termin ist und jemand kommt zu spät oder ich finde es einfach, Zeit ist kostbar.
Sind da Niederländer anders?
Ja, die sind da lockerer.
Schon, ne?
Die sind also da schon deutlich lockerer. Also das ist nicht so, wie wir das so, deutsche Disziplin und alles so minutiös, sondern. Ja, schon ein bisschen entspannter.
Gibt es andere, also wenn wir jetzt sagen, okay, Pünktlichkeit ist trotzdem eine Tugend, die willst du auch gar nicht loswerden, im Gegenteil.
Nee,
gibt es Sachen, die man sich so bei anderen Nationen abschauen kann? Also hier hast du natürlich jetzt einen direkten Kontakt.
Ja, also das ist eigentlich immer das Schöne so im Fußball, du hast ja so viele Nationalitäten dann auch in der Mannschaft. Auch unterschiedlich, wie die Leute da drauf sind. Das ist schon interessant, auch zu sehen, wie unterschiedlich kulturell dann die Erziehungen sind und so weiter. Und ein bisschen die Spanier kennengelernt hat und auch mit ihrer Routine und dann ein bisschen lockerer allem und auch eher später essen. Und wir sind ja da sehr so, oder ich bin auch generell so sehr deutsch aufgewachsen und immer so ein bisschen getaktet. Diese Gelassenheit ist schon ganz gut. Ja.
Aber heißt es, also wenn man 2014 Weltmeister wird, dann war der prägende Charakter der Mannschaft was? Weil ganz offensichtlich war das ja was, wo wahrscheinlich viele andere Nationen sich gerne was abgeschaut hätten.
Na, ja, ich glaube, was 2014 der Fall war, ich glaube generell die Mannschaft so im Kern, wie sie halt gewachsen ist über einen längeren Zeitraum, ich glaube, das darf man auch irgendwie nicht vergessen, dass halt was über, sagen wir, seit 2008, 2010 da angewachsen ist. Und dann hatte man halt 2014 das Momentum, wo einfach so viel zusammengekommen ist, den Mix der Mannschaft und dann alle so ein bisschen das gleiche Verständnis, ähnliche Charakteristika, das dann irgendwie auch gelebt hat. Und das war, glaube ich, so das Entscheidende dann auch. Hat einfach so viel zusammengepasst. Klar, da kommt auch Glück am Ende noch dazu, aber ich glaube, so diese Charakteristiken der Mannschaft, auch so diese Disziplin, den Willen zu haben, es zu gewinnen, und da kam so viel zusammen. Aber es ist halt auch nicht von heute auf morgen passiert. Also das ist so.
Wer waren die Lauten in der Mannschaft?
Damals, 2014.
Ja, weil das war, also Philipp Lahm war jetzt ja nicht der brüllende Kapitän, ich mal.
Wir waren auch generell nicht so die laute Mannschaft, eigentlich nicht. Aber jeder hatte so einen Verantwortungsbereich und es war halt auf eine gewisse Art und Weise geführt. Also so ein Per, so ein Miro, Schweini, Philipp, Manu und so weiter. Die haben das ja alle auf ihre Art und Weise gemacht. Und das war, glaube ich, einfach. Das war gut und jeder hatte eine Verantwortung und jeder wollte, und es war echt eine gute Symbiose so aus vielen Sachen. Ja.
Wie bist du selber?
Eher zurückhaltend, auch jetzt nicht.
Auch immer noch?
Auch nicht der Lautsprecher, auch immer noch. Ja. So auf dem Platz ist schon anders, also da kann ich auch mal laut werden, aber so drumherum bin ich eigentlich eher entspannt und eher ein bisschen zurückhaltender.
Gibt es Momente, in denen du
sauer?
Ja, also kannst du dich daran erinnern, dass du, ich weiß nicht, zum Beispiel mal in der Kabine einfach mal das Wort ergriffen hast. Also egal in welcher Mannschaft, ob jetzt in Eindhoven oder in der Nationalmannschaft oder bei den früheren Vereinen. Oder ist das wirklich noch nie vorgekommen?
Noch nie so richtig. Also in der Kabine, vielleicht eher schon auf dem Platz, wenn irgendwie eine Situation war. Ich finde das immer irgendwie ein bisschen besser, weil man ist halt direkt in dem Moment. Ja. In der Kabine ist dann auch dann, du hast ja auch immer diese kulturelle Thematik, sprachliche Thematik. Ja. da ich das jetzt auch Kapitän bin in Eindhoven, ist halt vorm Spiel kurze Ansage, solche Sachen. Aber jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie emotional das Wort ergriffen hätte. Das jetzt eigentlich weniger. Das passiert eher auf dem Platz.
Fällt dir das leicht? Ich habe immer das Gefühl, es gibt ja Spieler, die sind sehr viel mehr bei sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich sowas im Alter entwickelt, dass man das Spiel auch mannschaftlicher denkt.
Ja, das schon. Also wenn ich das vergleiche mit vor 10 Jahren auf jeden Fall. Ja. Und auch wichtiger, dass die Mannschaft so funktioniert, auch auf dem Platz. Und dass man da irgendwie einen anderen Verantwortungsbereich hat, wenn man älter wird. Das ist definitiv. Dass man auch ein bisschen mehr vorweggeht und mehrere Sachen sieht als nur sich selber. Als Element in der Mannschaft, das ist definitiv der Fall.
Ja. Grundsätzlich habt ihr schon eine relativ junge Mannschaft da, ne?
Ja, im Schnitt relativ jung. Also sind so schon so.
Bist du der alte Sack da?
Gefühlt ja. Jetzt bin ich der Älteste, aber schon zum oberen Drittel, ja. Das ist schon echt krass dort, ja.
Merkst du, dass du anders wahrgenommen wirst in der Mannschaft als früher? Du bist als Kapitän jetzt automatisch ein Ansprechpartner. Kommen Leute auf dich zu und holen sich Tipps?
Ja, ist ganz unterschiedlich. Also klar hat man eine andere Verantwortung und eine andere Rolle jetzt auch. Finde ich auch gut. Aber es ist natürlich auch eine andere Generation. Dann ist man in Holland. Das muss man auch ein bisschen einordnen. Aber es passiert schon ab und zu. Oder auch auf dem Platz, dass man halt mit den Leuten spricht und versucht irgendwie da Tipps zu geben und Dinge zu verbessern. Das ist definitiv der Fall.
Hast du denn eigentlich... wir jetzt vorhin drüber gesprochen haben, dass der Schritt von dir schon genauso sein sollte. Hast du einen Langzeitplan, was du noch machen möchtest? Ich habe es letztens, das habe ich in meiner Kurzrecherche noch gesehen, aber habe ich gesehen, dass du dir schon noch mal vorstellen könntest, noch mal einen anderen Schritt zu machen. Wie lange planst du denn da voraus?
Ja, Fußball ist ja super schwierig vorauszuplanen, auch mit dem Schritt jetzt nach Holland. Ich meine, da kann so viel passieren. Ich meine, whatever. Gerade in der Covid-Zeit, du verlierst die Spiele, dann geht der Trainer wieder. Mein Fußball ist ja so dynamisch, aber deswegen mache ich mir da eigentlich keinen mittelfristigen, langfristigen Plan, guck, was passiert. Aber mein Wunsch oder generell die Vorstellung von mir schon, in Europa noch zu spielen, solange es geht, solange ich Spaß habe, solange es einfach sinnvoll ist und dann nochmal vielleicht nach Amerika zu gehen, das wäre schon super. Solange ich Spaß habe, solange alles passt. Es fühlt sich jetzt auch sogar besser an als noch vor ein paar Jahren. Also man kennt seinen Körper besser, man kann es besser einordnen, man weiß immer mehr oder immer besser, was man möchte, was man machen sollte, wie man besser regeneriert, wie man besser spielt, wie man halt in seinen perfekten Zustand kommt. Und vorher, die ersten Jahre ist ja viel so Trial and Error und gucken, was passiert. Und deswegen fühle ich mich da jetzt echt gut. Ja.
Was ist denn jetzt zum Beispiel was du lernen musstest? Also ich sehe immer mal Bilder von dir mit einem Chiropraktiker, glaube ich, der dir spektakulär den Hals einrenkt, und ich zucke jedes Mal. Aber offensichtlich ist es was Gutes.
Ja, genau. Also so drumherum die Sachen, das finde ich eigentlich wichtig, dass man so drumherum noch ein professionelles Team hat, auch wo man halt einfach, weil das ja auch ein physischer Sport ist, jeden dritten Tag ein Spiel hat, Physiotherapeut, Osteopath, sich da einfach pflegt um die Spiele und um das Training herum. Und auch zu wissen, wann man vielleicht nochmal zusätzlich Training macht, wann man eher Pause macht. Das sind so Aspekte, die echt wichtig sind, um dann eben auch langfristig, vielleicht nicht nur über eine Saison, sondern halt über mehrere Saisons, da fit zu sein und 100% Performance abliefern zu können.
Hast du ja zu viel gemacht früher? Oder?
Ja, früher habe ich ein bisschen zu viel gemacht. Eigentlich ein bisschen, da habe ich immer gedacht, umso mehr, umso besser. Ne? Und das war schon echt, danach eben Training nochmal ein bisschen was gemacht, nach dem Spiel.
Ja gut, also ich meine, das sind ja auch die Geschichten, die man hört, dass Ronaldo irgendwie danach nochmal ins Gym geht und dass Levi noch eine halbe Stunde Freistoß trainiert. Okay, ich sage jetzt mal, Freistoß trainiert, macht das vielleicht nicht direkt den Körper kaputt, aber... Ja.
Aber er macht es auch, ich glaube, er macht es auch clever. Ich meine, er muss immer so ein bisschen einordnen, wie intensiv sind seine Spiele, wie ist so seine Genetik natürlich auch und da gibt es ja viele Faktoren, die man da... mit einbeziehen muss. Und jeder ist ja unterschiedlich, jeder hat eine andere Historie, andere Voraussetzungen. Und wenn ihm das gut tut, so wie er es macht, so wie es ja den Anschein macht, dann ist das der perfekte Weg für ihn. Oder jeder muss halt nur irgendwie individuell für sich schauen, was sinnvoll ist und was sein Körper, sein Kopf und so weiter auch hergibt. Ja. Und wo er hin möchte und alles. Ja.
Wenn du jetzt zum Glück so gut bei dir bist, dass du so ein gutes Körpergefühl hast und Vertrauen hast, gab es so eine Phase, wo du wirklich an deinem Körper gezweifelt hast?
Ja, unter anderem. Ja. Also klar, Verletzungen sind immer so Themen, wo man sich dann Gedanken drüber macht. Auch so die zweite Zeit in Dortmund, wo ich einfach auch zu viel gemacht hatte. Und
ach, da war es auch noch so, ja?
Ja, da war auch noch so viel ausprobiert, auch mit Ernährung und was könnte noch besser sein. Und immer irgendwie versucht, Dinge zu verändern und zu verbessern. Das war in der Summe dann halt einfach zu viel. Aber es war wichtig für mich auch, um zu lernen, was gut ist, was schlecht ist, was für mich einfach der richtige Weg ist. Ohne diese Erfahrung könnte ich das jetzt nicht so beantworten und wüsste, wäre nicht so stark bei mir und bei den Sachen, wo ich weiß, die tun mir gut, sind alles Erfahrungswerte, die wichtig waren.
Wann hattest du deine letzte schwere Verletzung?
Ich glaube, die schwere Verletzung, das war, glaube ich, in Dortmund, da hatte ich einen Bänderriss, das ist so, was, aber das ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Und davor war eigentlich das letzte Jahr bei Bayern, wo eine etwas schwere Verletzung hatte.
Aber es war jetzt nie so weit, dass du wie andere wirklich die Gefahr im Kopf hattest, dass dein Körper das vielleicht nicht hinkriegt oder nee, gab es den Moment. Also ich wüsste bei mir mal davon abgesehen, dass ich nicht talentiert, bei weitem nicht talentiert genug wäre, ich glaube, mein Körper würde das nicht hinkriegen, weil meine Knie, glaube ich, einfach zu kaputt sind und also einfach nicht für Profisport gemacht wären. Das hast du.
Das Gefühl hatte ich nicht, ne? Glücklicherweise auch so durch die Jugend und dann auch relativ schnell den Profis und dann jetzt ist die 12. Saison. Also für mich ist das, nee, ich hab natürlich immer viel auch investiert außerhalb des Fußballs, dass das alles irgendwie funktioniert und es ist ja auch irgendwie eher Lifestyle, als dass jetzt du fährst zum Training und das war's, sondern man lebt das einfach auch mit Schlafen, Ernährung und. Weil sonst würde das auf lange Zeit einfach nicht funktionieren. Und einfach, dass ich auch gesund und fit bin. Ich habe jetzt noch vor kurzem gelesen, dass der Dirk hat ja auch, Nowitzki hat ja so lange NBA gespielt, ich glaube 22 Jahre oder länger. Ja. Hat jetzt auch irgendwie gesagt, dass seine Knie und das will ich halt vermeiden. Ich will danach auch noch Sport machen. Ich will mich einfach gut fühlen und diesen Moment zu erkennen, wann der Körper oder der Kopf das auch nicht mehr mitmacht. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, auch auf lange Sicht einfach. Und da gehört halt einfach auch viel dazu in der aktiven Zeit, dass man da sehr, sehr viel macht. Ja.
Das ist, glaube ich, ein Punkt. Also selbst wenn man es vielleicht alleine nicht hinbekommt, ist es, glaube ich, wichtig, dass man dann Leute hat, die einem sagen, Mario, jetzt ist soweit, jetzt ist doch was. Also bei Dirk, ich habe das ja auch, ich meine, ich war ja auch Riesenfan und habe das ja auch immer gefeiert und bis in die letzten Jahre, wenn er dann da sein Rekordjahr gespielt hat und so. Aber ich habe auch Sorge, dass das einfach jetzt ein zu heftiger Tribut ist. Weil was bringt das alles? Also nicht die Karriere an sich, aber dass er es dann nochmal vielleicht 2-3 Jahre länger gemacht hat, als es hätte sein müssen. Wenn du dann nicht mal mehr, was hat er letztens gesagt?
Hat das ein Interview gesagt? Er kann ja nicht mal Tennis spielen.
Ja, das ist es halt nicht wert. Ne? Also,
das finde ich
aber auch. Aber also das sage ich halt als jemand, der eine Joggingrunde abbricht, weil er sagt, oh, jetzt bin ich zu sehr außer Puste. Also ihr kommt ja auch über den Ehrgeiz. Weißt du, was ich meine?
Total,
also,
ja. Das ist ein ganz schmaler Grat. Ja. Zu wissen, wann du so über der Linie bist und wann nicht, das ist echt... das dann auch einzusehen und zu realisieren. Ich glaube, das ist schon ein großer Prozess. Ja. Aber auch mit meinem, also das habe ich mir auch immer selber gesagt, also ich will ja danach auch noch Sport machen, ich will mit meinen Kindern noch Sport machen und das möglichst lange und das geht halt nur, wenn du fit bist.
Aber das heißt, vom Fitnesslevel bist du jetzt so gut dabei wie lange nicht, oder?
Ja, ich fühle mich echt sehr gut sogar. Auch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, das glaube ich so, das war einfach wichtig. Auch das Training und alles, das passt echt gut.
Wann würdest du sagen, war deine allerbeste Saison?
Meine allerbeste Saison. Das letzte Jahr mit Kloppo war sensationell. Also wir sind Champions League Finale gekommen. Und dann, ich glaube, das zweite Jahr mit Pep, da waren wir auch, das war 2014, aber auch die WM danach. Das war echt auch ein Top-Jahr. Erste Jahr Bayern habe ich ein bisschen gebraucht. Zweite Jahr war sensationell mit WM und dann dritte Jahr hatte ich eine größere Verletzung, das war so die letzte große Verletzung mit dem Adduktorenabriss 2015 war das, glaube ich. Ja, das war schon nicht so ohne.
Das war das letzte Jahr Bayern?
Genau, da bin ich 2016 gewechselt. In dem letzten Jahr war ich ein halbes Jahr raus. Ja. Und dann war ja 4 Jahre in Dortmund, da habe ich dann 4 Trainer mitgemacht. Ja.
Und das war dann schon kompliziert, ja, weil... Also warum genau? Weil jeder irgendwie auch was anderes von dir gewollt hat? Oder...
Ja, also um dann wirklich erfolgreich zu sein und irgendwie was kreieren und dass sich was entwickelt, brauchst du halt konstant auf der Position entweder Trainer, Spieler und da war halt so viel Rotation auch auf vielen Stellen, weil vielleicht einfach da auch der Fit bei vielen Sachen nicht da war. Und da war dann so viel Bewegung drin, dass wir in 4 Jahren, glaube ich, einmal Pokal gewonnen. Und das war's. Und das ist halt schon echt dünn. Ne?
Ja, und trotzdem, wenn ich irgendwann in 20 Jahren, das glaube ich so, in 20 Jahren an den Fußballer Mario Götze zurückdenke, glaube ich, habe ich dich aber trotzdem in einem schwarz-gelben Trikot.
Hm.
Ja. Also klar, vielleicht auch in einem Nationalmannschaftstrikot, aber irgendwie ist es dann doch Dortmund. Kannst du das verstehen?
Ja.
Und hättest du dich selber auch so?
Ja, alleine auch wegen der... Also ich habe ja meine ganze Jugend in Dortmund gespielt, dann 4 Jahre unter Kloppo, dann nochmal 4 Jahre. Also sind ja in der Summe sind es 8 Jahre, die ich bei Dortmund gespielt habe. Und dann im Vergleich jetzt 3 Jahre Bayern und 2 Jahre Eindhoven. Bis Stand jetzt, ja, macht es Sinn.
Ja gut, wer weiß, was noch kommt.
Das stimmt.
Vielleicht legst du noch die ganz große MLS-Karriere hin.
Ja, kann auch sein.
Ja, dann haben wir dich... Hast du eine Lieblingsstadt in den USA?
Also wir sind immer meistens nach L.A., also Miami, New York haben wir gemacht. Chicago habe ich schon mal gesehen. Das sind so die...
Man kann sich mit Schweini auseinandersetzen.
Ja, der hat ja da Erfahrung, ja. 2 Jahre, glaube ich. Ne? Mhm. Der wohnt ja noch in München, oder? Ich muss ja mal wieder schreiben.
Ich kann es total verstehen. Ich habe ja auch Arbeitskollegen, die dann noch mal ein Jahr in China hingelegt haben. Mhm. Soll finanziell auch keine schlechte Idee sein, aber ich glaube, ich hätte mehr Lust drauf, dann noch mal
mitzunehmen. Ja. Ja. Beides interessante... Erfahrungen, aber ich tendiere auch eher zu Amerika.
Ja, ich meine, das sind dann ja auch Entscheidungen, die man nicht alleine treffen sollte. Also bei Schweini war es ja dann, glaube ich, familiär auch eine nachvollziehbare Entscheidung.
Stimmt, der ist ja dann auf United hängen, glaube ich. Ne?
Ja. Ich glaube, er wohnt jetzt auf Mallorca.
Ja. Er hat ja in München, glaube ich, noch was. Ne?
Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, also kriegst
den Münchner
kriegst Schweini vom Gärtnerplatz, aber nicht den Gärtnerplatz. Aber der war wahrscheinlich schon, also der ist doch ein Quatscher auch in der Kabine, oder? Also, wenn wir jetzt über 2014 geredet haben.
Ja, da war da auch schon, das war schon federführend. Ja. Schweini, Philipp, Miro, Per, Manu schon auch.
Ja, das war schon ein gutes Werk. Ja. Vielleicht habe ich dich am Ende auch einfach in einem weiß-schwarzen Trikot.
Ja.
Auch nicht das Schlechteste. Schon, also wahrscheinlich mit Abstand das, worauf du am häufigsten angesprochen wirst, oder?
Ja.
Es ist so ein, so wie ich mir vorstelle, so ein ambivalentes Gefühl von, ja klar, ich fand's ja auch geil, aber es gibt auch noch anderes.
Ja, ja, genau. Das ist schon, einerseits halt super, ne? Also das ist schon, ich meine, das ist halt, dass ich mal in die Situation gekommen bin, dass das so passiert alles, das ist ja einmalig, ne? Deswegen, also ich kann das absolut verstehen und finde es auch gut, aber ja, also nach, jetzt sind es ja 8 Jahre, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Aber ist schon interessant, wie lange sich das dann auch hält, ne? Also wegen so einem Tor.
Ja. Aber ist es, also glaubst du für dich persönlich auch für immer so der Moment schlechthin? Also ich meine, klar, man wird halt, ja, wenn es nicht ganz verrückt läuft, nur einmal im Leben Weltmeister werden überhaupt. Aber du hast ja auch noch andere Situationen gehabt. Also
das wird schon der bleibende Moment sein. Also ja. 100%. Weil ich meine, die Situation nochmal zu kriegen, ich meine, Beispiel jetzt mit Italien, die jetzt 2 Weltmeisterschaften gar nicht mitmachen und dann, wenn man so eine Karriere von 15 Jahren hast, kannst vielleicht 10, 12, 15 Jahre Nationalmannschaft spielen und dann das zu gewinnen. Ich glaube, deswegen ist das halt so ein besonderer Moment. Du kommst normalerweise, wann kommst du mal ins Finale von der Weltmeisterschaft? Und ich glaube, deswegen ist das so besonders und deswegen wird das auch der bleibende Moment sein. Aber klar, für mich also ist eher der Prozess so in den unterschiedlichen Phasen, die ich hatte, die sind natürlich für mich viel, viel entscheidender Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und das hängt dann so ein bisschen vorne weg. Ja.
Was ist das schönste Tor? Also das wichtigste Tor ist klar, aber was ist das schönste Tor, was du je geschossen hast?
Das schönste Tor?
Das muss man ja dazu sagen, es war ja auch ein schönes Tor.
War das, ne?
Das ist übrigens das Tolle, weil ich hätte ja auch irgend so ein richtiges Ekeltor. Wir hätten dich trotzdem gefeiert. Das war halt schönerweise auch noch.
Das ist das Problem. Ja. Weil normalerweise das letzte Tor, das ich gemacht habe, jetzt in Kopenhagen, habe ich einfach Fuß hingehalten und dann schön und gut, aber das war schon ganz gut. Ja.
Ey, du hattest zu der, also ich habe vor einer Weile mal so diese klassischen YouTube-Highlight-Videos gesehen, also in der sah Kloppo Dortmund-Phase hast du schon auch ein paar.
Ja, da waren schon auch ein paar Schüsse.
Das muss man dir schon lassen.
Ja.
Wir sind übrigens mittlerweile, sind wir jetzt schon in Eindhoven?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Also wenn wir über Düsseldorf geredet haben, dann ist Eindhoven im Vergleich dazu was für eine Stadt?
Im Vergleich zu Düsseldorf? Die ist ja deutlich kleiner, 250.000 Einwohner. Alles noch zentrierter, noch kleiner, eher nicht so höhere Gebäude.
Gibt es einen Fluss hier?
Es gibt so einen kleinen, es gibt, ja, Fluss, Bach. Ja. Wenn du mit dem Rhein vergleichst, ist es ein Bach. Ja.
Es gibt einen Hightech-Campus, sehe ich.
Ja, eine große Uni hier, Hightech-Thematik. Dann viel Philips, das ist ja, PSV ist ja Philips Sportverein. Ja.
Bist du hier, bevor du, also wie macht man das, wenn man in so einen Ort kommt, bei dem man eventuell bei einem Fußballverein unterschreibt? Fährt man hier erstmal rum oder?
Nee, eigentlich, also das ist dann so ein bisschen.
Hast du ihn angerufen?
Also, es war mehr so.
Also, geht man auf transfermarkt.de und schaut sich den Kader an?
Ja, also bei mir war es eher, also sehr starker Fokus natürlich auf Trainer und natürlich auch auf Ambitionen des Vereins. Und dadurch, dass sie halt so Nummer 1, 2, die waren ja lange die 1 und jetzt eine Zeit lang wie Nummer 2 hier in Holland, war für mich halt wichtig, dass sie international spielen, oben mitspielen wollen, Titel gewinnen wollen. Und das sind so die zwei wichtigsten Sachen eigentlich. Ne? Also Verein, Ambition und dann Trainer. Und dann, wenn du eine schöne Stadt hast, dann ist es auch gut, aber...
Ja gut, bei dir war jetzt eh klar, dass du immer auf den vorne, Chauffeur ja. zurückgreifst. Oder selber fährst.
Genau, hier rechts. Und dann fährst du da links auf den Parkplatz.
Am Paisley Campus. Ja, also das frage ich normalerweise Interviewpartner nicht, aber war das alles okay? Erstens habe ich vernünftige Fragen gestellt, haben wir uns nett unterhalten und ja. wichtig natürlich, bin ich vernünftig gefahren? Ja.
Das war perfekt.
Ja?
Du bist eingestellt.
Ja, okay, das freut mich sehr. Alex, das war sehr schön.
Merci, ja. Dankeschön.
Nimm deine Sachen mit.
Bis gleich, ne? Fährst mich zurück, oder?
Ich bleib einfach hier. Ja. Und wie lange trainiert ihr?
So, ich bin so um 13 Uhr bin ich wieder da.
Ich würde mir einmal einen Kaffee holen und dann
warte später.
Mario hat mich gefreut.
Super.
Werbung. Das neue Microsoft Surface Pro 8 bietet Vielseitigkeit und Leistung für alle Gelegenheiten. Arbeite auf deine Weise mit dem intuitiven Touchscreen, dem Kickstand und dem Signature Keyboard, das Platz für den Surface Pen bietet. Mit dem Surface Pro 8 bist du bereit für alle Herausforderungen. Entdecke mehr auf surface.com/surface-pro-8. Stift und Signature Keyboard sind separat erhältlich.
Oh, jetzt bin ich bin richtig neidisch auf Mario Götze. Zum wiederholten Mal in meinem Leben bin ich neidisch auf Mario Götze. Schönmann, wir müssen auch mal wieder so einen Trip zusammen machen. Das klang so gemütlich irgendwie, wie ihr da so ein bisschen erzählt und dann hier und dann hört man mal, wie einer vorbeifährt und dann hört man den Blinker und so.
Schon, ne?
Ja.
Ich bin auch der Meinung, dass ich als Autofahrer unterschätzt werde.
Nein,
ich hab mir, das stimmt ich hab nicht. Mir so einen Ruf erarbeitet und wenn ihr euch... ja, Folge 2 dieses Formats Time to Charge dann irgendwann anschauen werdet, dann wird dieses Thema auch noch mal ein bisschen größer werden mit dem Gast, den ich da nämlich dann abgeholt habe. Aber ich finde, mein Ruf, dass ich natürlich auch mündend aus diesem schlechten Orientierungssinn kein guter Autofahrer bin, ist ein deplatzierter. Ja. Oh, gerade übrigens ein deplatzierter Kopfball von André Silva. Denn nicht, dass ihr das vergesst, wir schauen weiterhin Fußball heute auf The Zone.
War das Sommer noch dran, ne? Ist nicht deplatziert. Ist mit den Fingerspitzen dran und lenkt ihn an die Latte, weil Jan Sommer halt Jan Sommer ist. Ansonsten wäre das 2-2 gewesen. Soll ich den Leuten verraten, dass ich die ganzen Sachen, wo sich Schlüter verfahren hat, rausgeschnitten habe? Nee, lass ich weg. Okay, also wir sind jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit dieser beiden Montagabendspiele. Es steht 2-1 zwischen Gladbach und Leipzig, gerade fast die Leipziger mit dem Ausgleich. Ansonsten, wie hast du es gesehen? Es ist ja immer nicht so leicht. Wir schauen ja beide die Goalzone auf The Zone, also die Konferenz dieser beiden Spiele. Ich tue mich dann schwer, so genau so 45 Minuten einzuschätzen. Aber was man gesehen hat und was man auch von unseren Kollegen im Kommentar gehört hat, ist das schon ein bisschen uninspiriert von RB, ne?
Ja, man muss ja nochmal zur Einordnung sagen, dass es bei diesen beiden Mannschaften vor allen Dingen mal um eines geht, nämlich um die Champions League Qualifikation für RB und parallel für Bayer 04 Leverkusen. Und dann, da werden wir, glaube ich, im Laufe dieser Folge mehrfach noch drauf kommen, dann macht man sich jetzt in diesen Wochen ja immer Gedanken um so Mannschaften wie Frankfurt, aber auch Borussia Mönchengladbach, nämlich Mannschaften, für die es entweder um nicht mehr viel oder doch zu, oder vielleicht auch gar nichts oder doch zumindest vielleicht zu wenig geht. Wir können mal festhalten, von Gladbach kam jetzt kein Feuerwerk, aber vereinzelt, vor allen Dingen wenn ich mir die Angriffe anschaue, die dann zu den Toren geführt haben, dann doch mehr als vielleicht der ein oder andere, vor allen Dingen Leverkusen- und Freiburg-Fan ja, befürchtet hat. Denn das ist ja dann immer was, was mitschwingt. Warum Freiburg-Fan? Weil das natürlich die dritte Mannschaft ist, die da im Kampf um die Champions-League-Qualifikationsplätze noch im Rennen ist. Die haben bereits gespielt.
Wir haben ja schon so häufig darüber geredet, ne? Diese Szene, wie Embolo kurz vor der Pause das 2-1 auflegt, deswegen ist das einer meiner Lieblingsstürmer. So kurios das klingt, weil es ist ja keiner dieser Stürmer, der dir jetzt 15 Tore garantiert oder sonstiges. Aber wegen dieser Szene, wie er Rücken zum gegnerischen Tor an der Mittellinie, Ball festmacht, dann Hofmann in die Tiefe schickt und Gladbach geht mit einem 2-1 in die Pause. Das sind diese Szenen, weswegen ich Breel Embolo geil finde.
Also gerade zuletzt ist er ja auch wirklich gut in Form gekommen. Er hat eine wahnsinnige Physis. Oh, Ali Hütter wird hier gerade gezeigt, wie er an der Seitenlinie einen Ball perfekt wieder ins Feld spielt. Und dann werden Fans eingeblendet, die unter anderem Breel Embolo zugejubelt haben. Hast du mitbekommen, dass da am Anfang besondere Akustik angesagt gewesen ist in dieser Partie Gladbach gegen Leipzig?
Na, Trillerpfeifen, oder?
Also es war sehr, sehr ruhig. Habe ich das richtig verstanden, dass sie gegen Montagsspiele protestiert haben? Also wenn es so gewesen sein sollte, das ist jetzt keine gesicherte Quelle, die ich hier euch präsentiere, aber dann frage ich mich schon, ob das der richtige Moment ist, denn wenn ich nicht völlig desinformiert bin, dann ist es ja nur ein Montagsspiel, weil gestern Tag der Arbeit war. Aber es gab Trillerpfeifen gegen RB Leipzig, wann immer die in Ballbesitz gewesen sind. Also diese besondere, ja, fast schon Vuvuzela-Akustik, die war dann heute mal wieder angesagt.
Oh, die Vuvuzelas. Oh, lange nicht mehr gehört, das Wort.
Ja, so ein Ding, das sich nicht ganz durchgesetzt hat in den Fußballstadien dieser Welt.
Es ist auf jeden Fall so schön, Mann, da spreche ich, glaube ich, auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Es ist jetzt wichtig, dass du auch ab und zu mit den Gedanken wieder von diesen Spielen da wegkommst. Man merkt es nämlich deiner Art zu reden an. Wenn du dann so ein bisschen langsamer wirst, dann ist gerade auf dem Feld was passiert. Zwischenstand. Gladbach gegen Leipzig 2-1 und Leverkusen ist mit Beginn der zweiten Halbzeit 2-0 in Führung gegangen, unmittelbar bevor wir hier wieder auf den Aufnahmeknopf gedrückt hatten. Wir waren eigentlich beide davon ausgegangen, dass der Treffer von Patrick Schick nicht zählt, weil es erst so aussah, okay, Oberkörper vielleicht, dann im Abseits, war aber nicht so. Auch da muss man sagen, Eintracht Frankfurt, das ist sogar in der ersten Halbzeit noch uninspirierter gewesen als Leipzig im anderen Spiel.
Bei Frankfurt muss ich auch ehrlich sagen, ist die Situation natürlich noch mal spezieller als bei Borussia Mönchengladbach, das als Thema vor allen Dingen die Versöhnung mit den Fans hat. Bei Frankfurt ist natürlich das Thema vor allen Dingen, wir gewinnen diese geile Europa League. Und da ist man ja erstens auf einem guten Weg und zweitens dann halt auch schon wieder kurz vor dem nächsten ganz wichtigen Spiel, nämlich am Donnerstag Rückspiel gegen West Ham. Man hat sich eine gute Ausgangssituation erarbeitet. Also ja, Leverkusen hat es gut gemacht. Erste Halbzeit, Tor vorbereitet von Diaby. Paulinho schließt den dann einfach und sicher ab. Aber Frankfurt hat auch wenig Gegenwehr gezeigt. Jetzt steht es dann also mittlerweile 2-0. Wir haben ja beide den Ton logischerweise aus. Ich habe dann erst am Flexen des Patrick Schick erkannt, ja, dass der Treffer offensichtlich doch zählen wird. Also so ein Torjubel, gerade für Leute, die nebenbei irgendwas anderes machen, zum Beispiel Podcast, der lohnt sich immer. Und so steht es ja 2-0 und natürlich ist jetzt die große Frage, ob Frankfurt mit Blick auf den Donnerstag und dieses so wahnsinnig wichtige Spiel für die Vereinshistorie jetzt nochmal so viel Kraft aufbringt, um hier das Comeback zu starten. Man muss ja sogar sagen, dass vorher schon ein bisschen Kräfte geschont wurden, wenn wir alleine mal schauen, wie viel Rotation Oliver Glasner da in dieses Spiel gebracht hat.
Aber kannst du es ihnen verüben? Also ich weiß, für Leverkusen geht es um eine ganze Menge, aber also es ist doch von vornherein klar gewesen, dass selbst wenn er heute die volle Kapelle gespielt hätte, es ist halt, du bist zwischen zwei so krass emotional aufgeladenen Spielen schon wieder, wie das gegen Barcelona auch der Fall war. Ne? Ja. Und deswegen kann ich es ihnen irgendwie auch vielleicht, wir kommen ja später dann auch noch zu Felix Magath und seiner Kritik an den Bayern und so, ich kann es ihnen aber nicht verübeln, weil es ist halt einfach die Chance, dann jetzt am Donnerstag ins Europa-League-Finale einzuziehen. Gut, man kann trotzdem natürlich versuchen, in der ersten Halbzeit irgendwie sich ein bisschen auf den Leverkusener Umschaltfußball besser einzustellen. Das ist aber auch schwer, wenn Leverkusen einen guten Tag hat und du halt immer einen Schritt zu spät bist.
Ja, es ist jetzt immer noch keine Karnevalstruppe auf dem Feld für Eintracht Frankfurt, aber es ist eben viel rotiert worden und klar, also, und das ist übrigens auch, das wolltest du damit ja auch nicht sagen, aber das ist natürlich was anderes als beim FC Bayern, über den wir dann noch sprechen, denn die haben Meisterschaft eingefahren und jetzt nicht mehr viel zu holen mit Blick auf die Restsaison. Frankfurt hat halt noch ganz viel zu holen und ist deswegen womöglich hier heute nicht mit den 100, sondern nur, ich weiß es nicht, 95% Energie am Start. Das ist so ein bisschen das Frankfurter Problem, dass sie natürlich immer mit 100% Energie spielen sollen. Ich gucke mal kurz, jetzt werde ich wieder langsamer, ob sie da jetzt vielleicht mal eine Chance kreieren. Nein, tun sie nicht. Also vielleicht, wir behalten das natürlich im Auge. Stunde ist gespielt, eine gute Stunde auf beiden Plätzen. Du hast es gesagt, Leverkusen führt mit 2-0 gegen Frankfurt und Gladbach ist in Führung gegen Leipzig. Das wäre natürlich eine krasse Überraschung und würde auch einiges bedeuten. Und ich habe es gesagt, die Freiburger würden sich freuen, wenn Gladbach hier die gute alte Schützenhilfe leistet. Denn vielleicht nehmen wir das mal als erstes Spiel vom bereits gespielten Spieltag, vom Wochenende mit rein. Freiburg hat seinen, sagt man das, Dienst erledigt? Auf eine Art und Weise kann man das, glaube ich, so sagen.
Also wenn man in beide TSG Hoffenheim 4-3 gewinnt, hat man seinen Dienst erledigt. Das klingt fast so, als wäre das so im Vorbeigehen. So ist es ja
nach Vorschrift. Ja, nach Vorschrift erledigt man ihn.
So ist es ja nun weiß Gott nicht. Ne? Am Ende 4-3, eine überragende Parade am Ende von Marc Flecken als Schlusspunkt auf ein so krass offensiv geprägtes Spiel mit so vielen Szenen, mit so vielen Toren, 7 an der Zahl. Und Flecken hält ihnen den Sieg fest. Damit hat der SC Freiburg jetzt zumindest Europa schon mal ganz sicher und kann wirklich von der Champions League träumen. Und ich fand ganz interessant, was Christian Streich nach dem Spiel gesagt hat. Er hat nämlich sinngemäß gesagt, ich glaube auf der Pressekonferenz war das, dass man sich so ein bisschen Union Berlin als Vorbild für diese Saison genommen hat, mit Blick auf mit den Mitteln, die man hat, international irgendwie da wieder reinrutschen. Also es ist schon so, dass man in Freiburg, wir haben ja jahrelang auch wir in unseren Podcasts immer wieder darüber gesprochen, Freiburg, kleiner Club und so, aber zum Beispiel auch mit Carsten Schröter-Lorenz vom Kicker dann ja immer mal, das Budget ist mittlerweile mehr als in Ordnung. Ne? Sie haben mittlerweile ein Stadion, was auch nochmal ein Sprung nach vorne für sie ist. Und dann kann man auch vor so einer Saison offensichtlich mal darüber sprechen, ey, lass uns doch mal gucken mit den Grifos und Co., dass wir international reinmarschieren. Und just in dem Moment, wo ich sage, heb Schlüter den Finger, weil es eine rote Karte gibt?
Ja, macht die Wahrscheinlichkeit, dass Leipzig international in Richtung Champions League marschiert, doch wieder ein bisschen größer, denn Gladbach ist es Elvedi gewesen mit der Notbremse und ja, kannst du nicht anders entscheiden. Wäre eine klare Torchance gewesen. Ja, ich glaube, eine der klarsten roten Karten. Der Treffer ist völlig klar. Die letzte Mann-Torchance vereitelt Situation ist völlig klar.
Was für eine Situation?
Das ist die berühmte letzte Mann-Torchance vereitelt Situation. Steht so im Regelwerk, hat mir Patrick Ittrich beigebracht. Ja, oh, das ist bitter. Also 64. Minute, Gladbach in Unterzahl. Adi Hütter wird eingeblendet, weil der jetzt natürlich auch überlegen muss. Eigentlich muss er direkt wechseln und einen Verteidiger reinbringen. Jetzt frag mich nie nach der Bank. Doch, ich weiß es, denn da ist auf jeden Fall ein Matze Ginter drauf.
Der vielleicht, wahrscheinlich, zukünftige,
vielleicht wahrscheinlich.
Der zukünftige Wieder-Freiburger, das ist die Geschichte heute. Also zwei Transfermeldungen heute ploppten auf, die herausstachen. Nico Schlotterbeck zum BVB. Jetzt fix, also nach Süle holen sie auch Schlotterbeck. Und den scheint dann tatsächlich beim SC Freiburg zu beerben, ein Mann, der schon mal da war, der dort ausgebildet wurde. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, Matthias Ginter.
Ja, und jetzt spielen wir mal mit diesem Podcast, der ja heute dann ein bisschen anders ist als normal, weil wir eben nebenbei ein Live-Spiel schauen. Der wird nicht eingewechselt, weil auch noch ein Friedrich drauf gewesen ist. Und das halte ich für eine wahnsinnige Fehlentscheidung von Adi Hütter. Denn welche Konstellation hätten wir jetzt eigentlich gehabt? Und ich weiß, ihr werdet das erst hören, wenn alles entschieden ist. Aber ihr wollt ja unsere Live-Einschätzungen haben. Stindl geht offensichtlich runter, weil Adi Hütter einen Verteidiger braucht, um dieses 2-1 zu verteidigen in Unterzahl. Er bringt nicht Ginter, der welche Aufgabe gehabt hätte, gegen Leipzig, den direkten Konkurrenten seines offensichtlich bald Wiedervereins Freiburg, einen Sieg zu halten. Ei. Also für Freiburg hier hinten das Ding dicht zu halten, das ist doch eigentlich eine perfekte Konstellation, aber stattdessen kommt Marvin Friedrich.
Wie finden wir das denn jetzt? Um mal kurz auf diesen Ginter-Move, wenn er denn wirklich passiert, das ist ja wohl sehr wahrscheinlich. Ich finde das im ersten Schritt charmant. Ach, wobei, komm, jetzt warten wir noch ganz kurz ab. Es gibt auch jetzt noch einen Freistoß für RB Leipzig. Mhm. Und Christo und Kunku, der im Übrigen diese Notbremse natürlich heraufbeschwört, durch diesen Kontakt unmittelbar davor, legt sich den quasi am Gegenspieler vorbei, wird dann erwischt, weil er eben genau im richtigen Moment diesen Kontakt spielt, um an ihm vorbeizugehen. Er schießt diesen Freistoß.
Chippt ihn sich sogar noch leicht hoch übrigens. Ja, genau. Auch also, sehr clever.
Ja. Perfekt vom Offensivmann. Er schießt diesen Freistoß deutlich drüber, aus 18 Metern halb linker Position, bleibt beim 1-2 aus Leipziger Sicht. Sag mal was zu diesem Move. Wir haben darüber spekuliert, philosophiert in dieser Saison. Ich dachte, vielleicht geht Ginter zu Dortmund. Was ist mit Premier League? Und jetzt geht er zurück zu den Freiburgern.
Mhm. Also, ihr könnt es natürlich erahnen. Wir kennen natürlich jetzt Matze Ginter ein bisschen besser, weil wir ständig in seinem Wohnzimmer abhängen. Und auch euch dürfte aufgefallen sein, dass Matze Ginter eine besondere Heimatverbundenheit hat. Er hat ja bei uns auch schon gesagt, dass er irgendwann nach Karriereende auf jeden Fall wieder nach Freiburg will. Hat auch weiterhin enge familiäre Beziehungen, hat seine Stiftung da vor Ort. Also das ist mal der erste Grundstein. Wir spekulieren weiterhin und haben keine genaueren Informationen, ob er denn wirklich dahin gehen sollte. Aber das ist eben das Gerücht, das heute aufgeploppt ist. Was ist mit der Größe des Vereins? Wenn Benny Zander ein Mann von Fach bei Matthias Ginter und seiner Zukunftsoption Borussia Dortmund nennt, dann muss man ja mal festhalten, das ist eine andere Kragenweite als Freiburg. Mhm. Jetzt kann man sagen, ach, super romantisch und schön, aber ist es vielleicht ein bisschen zu klein für das, was er noch im Köcher hat?
Ja, und das ist eben das, ich schaue gerade mal nach, wie alt Matthias Ginter ist. 28 Jahre alt. Und das ist so der einzige kleine Punkt, der mir die Romantik ein bisschen verdirbt, dass ich mir genau das denke.
Ist den, so ein Vertrag noch davon entfernt, ne?
Genau, also du, ja. Den hättest du auch, ich sag jetzt mal hart, Matze, das hättest du auch mit 31 noch machen können. Auf der
aber
anderen,
was denn, ne? Also die Aussage ist natürlich jetzt hart, ne? Weil was denn, also was macht er denn stattdessen jetzt nicht? Er spielt offensichtlich Champions League oder Europa League, aber auf jeden Fall international. Ja. Er spielt bei einem sehr guten Trainer.
Pokalfinalisten.
Er spielt, das wird er jetzt nicht mehr erleben, aber er spielt bei einer offensichtlich aktuell guten Mannschaft. Klar, Borussia Dortmund hat den deutlich besseren Kader. Mittlerweile haben die, da kommen wir auch noch zu, in der Abwehr andere Leute geholt. Mhm. Interessanterweise womöglich den, dessen Platz er dann einnehmen wird in Freiburg. Also Nico Schlotterbeck, das ist schon fix, wird in Dortmund spielen. Und es kann eben tatsächlich sein, dass dann Ginter sein Nachfolger ist. Also man kann sagen, Mann von Fach Zander hat eigentlich recht gehabt, hat das Rad nur einen Tick zu wenig weit gedreht gehabt.
Ich hab um eine Ecke nicht gedacht.
Ja, nicht Ginter zu Dortmund, sondern Ginter dahin, wo der Typ, der aus Freiburg kommt, zu Dortmund dann eben die Fußstapfen hinterlässt.
Ja, trotzdem finde ich...
Ich finde es irgendwie schon erstmal gut.
Ja, ich auch. Das muss ich auch sagen, trotz dieses kleinen Eindrucks, dass man auch sagen könnte, ein Vertrag wäre vielleicht vorher noch... Nee, auf der anderen Seite, wenn man heimatverbunden ist, wir haben den in diesen beiden Gesprächen ja nun auch erlebt und auch als die Mikros dann aus waren, das ist so ein in sich ruhender, entspannter Typ. Das passt vielleicht auch einfach. Vielleicht ist auch einfach Matthias Ginter keiner für... in London wohnen, um dann bei Arsenal zu spielen. Sondern vielleicht ist das jemand, der einfach dahin, ich komme wieder dahin, wo ich herkomme. Vielleicht passt es auch einfach wie Arsch auf Eimer.
Man kann auch da Nationalspieler werden, das zeigt Christian Günther.
Ja, eben, genau.
Also es braucht nicht Arsenal oder sonst welche Vereine international, um das eben zu tun. Und ja, insofern, also man muss sich ja wirklich fragen, was hat er denn in Freiburg nicht, was woanders vielleicht möglich gewesen wäre? Ja, er wird mit Freiburg nicht die Champions League gewinnen, aber er kann jetzt offensichtlich sogar international spielen. Wenn die jetzt 13. geworden wären, und man muss realistisch sein, kann natürlich sein, dass sie auch mal wieder ein Jahr haben, wo sie um diese Positionen spielen. Aber im Moment ist es so, dass das eine sehr, sehr ordentliche Bundesliga-Mannschaft ist, dass er da vielleicht oder wahrscheinlich sogar weniger verdient als bei einem ausländischen Verein. Das kann man ihm ja jetzt schwer vorwerfen. Im Gegenteil, das ist ja der romantische Teil. Also einer der romantischen. Also insofern, ich finde es irgendwie, je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich diese Entscheidung, wenn es denn wirklich eine ist, noch ist es nicht konkret. Leverkusen fast mit dem 3-0, ja, also da sieht es wirklich nach einer klaren Aktion aus.
Weißt du was, ich sehe Familie Ginter irgendwie gerade so über den Münsterplatz, dort wo wir auch waren, in Freiburg laufen, mit Frau und Kind und irgendwie dann da entspannt am trainingsfreien Tag im Café sitzen. Und dann wird es immer romantischer und dann finde ich es immer charmanter, je länger ich drüber nachdenke. Und dann gucken wir, vielleicht geht es auch sportlich auf. Du hast ja recht, also Christian Günther oder auch ein Vincenzo Grifo, ne, das sind mit auf ihrer Position die Top-Leute auch, die wir in der Liga haben und die spielen auch in Freiburg.
So. Ja, ich finde es gut. Neues Stadion, also auch da hat man ja aufgestockt und insofern, ich sag dir auch ganz ehrlich, also ich würde mich auch bei aller Neutralität freuen, mit DAZN in der kommenden Saison mal bei, über die Champions League in Freiburg vorbeizuschauen. Also
drei
wie geil
Gruppenspiele
ist denn,
im Breisgau.
Stell dir mal vor, gegen Real Madrid, gegen Liverpool, was auch immer dann möglich wäre. Und irgend so ein Kracher würde es ja sehr wahrscheinlich werden, weil vor der Auslosung ja klar wäre, Freiburg wäre in einem der letzten Lostöpfe. Mhm. Also das hätte schon was. Ne? Mhm. Also klar, Leipzig, Leverkusen, drücken wir auch die Daumen, aber das wäre natürlich jetzt in der Situation sehr, sehr besonders. Und da habe ich noch nicht an Frankfurt und die Möglichkeit, dass sie die Europa League gewinnen und auch die Champions League spielen gedacht. Das könnte sehr, sehr spannend werden, auch für meinen Job. Und jetzt sind wir gerade in Gladbach gelandet und sehen den Schiedsrichter groß eingeblendet, was immer bedeutet, dass da gerade was los ist. Oh. Es könnte Elfmeter für Leipzig geben.
Arm ist angelegt, aber Arm geht Richtung Ball. Oh, Flanke kommt. Wer war es? Benze Baini, ne? Aber Spiel läuft weiter, ja?
Spiel läuft weiter. Also offensichtlich kein Elfmeter.
Okay. Weißt du, was übrigens auch genauso charmant wäre wie Freiburg in der Champions League? Köln in der Europa League. Lass uns das vielleicht noch machen, bevor wir uns dem Abstiegskampf zuwenden. Der erste FC Köln, gut, da sind wir ja dann beim Gegner FC Augsburg schon auch in anderen Gefilden der Tabelle unterwegs. Köln fährt über die Rüber, gewinnt 4-1. Augsburg war eigentlich ganz gut im Spiel in den ersten Minuten, aber dann ging's los. Ein Top-Angriff führt zum 1-0 Thielmann. Hast du diese Einwurfvariante beim 2-0 gesehen? Langer Einwurf auf die Grundlinie, wird von Thielmann nach hinten und Uth knallt das Ding rein. Das hatte was von so einem Basketball- oder Handballspielzug, ne? Und war natürlich extrem mies von den Augsburgern verteidigt, muss man da auch sagen. Modest vom Elferpunkt 3-0, hat diesmal keinen Kaffee in petto gehabt, macht dann auch noch das 4-1, zwischenzeitlich Niederlechner 3-1. Auch das ist extrem reizvoll, wenn ich mir das vorstelle, dass halt dann die Kölner in der kommenden Saison so ein bisschen die Frankfurter in der Europa League sein könnten.
Ja, und das Verrückte ist ja, noch ist die Champions League auch nicht komplett weg. Auch wenn ich glaube, das wäre jetzt zu hoch gegriffen.
Ja, stimmt, es sind
nur
3 Punkte.
Aber schau dir mal die Blitztabelle an, da wären es aktuell nur 3 Punkte. Leipzig hätte Stand jetzt, aber da kann natürlich jetzt hier auch noch viel passieren. Und nochmal, ja, ich weiß, während ihr das hört, wisst ihr schon sehr viel mehr. Aber ihr wollt die frischen Emotionen, die aktuellen.
Das ist das Experiment.
Ja, also aktuell wäre Leipzig auf 5 mit 54 Punkten. Ja, ist, aber hey, Köln Europa League, großartig. Also schon sehr, sehr spannend. Ich habe noch einen Beitrag zu Freiburg. Ist dir das aufgefallen? Ja, sie gewinnen dieses, ich würde mal sagen, beste Spiel des Spieltages. Da kann hier heute auch nichts mehr kommen, was die Sache toppt. Gegen Hoffenheim mit 4-3.
Dortmund gegen Bochum war auch nicht so schlecht. Aber du hast schon recht, war ja.
Ja, ich fand das spielerisch, fand ich das Spiel noch besser. Aber sie kriegen zum zweiten Mal in Folge 3 Gegentore als eine der besten Abwehrreihen der Liga. Das ist so ein bisschen komisch. 3-3 zuletzt gegen Gladbach und jetzt 4-3. Ja, so, hast du zu Köln noch was zu sagen? Ansonsten würde ich jetzt schon noch gerne wissen, wenn wir gerade über diese Wechselthemen reden, dann würde ich eigentlich schon auch gerne von dir wissen, ob Nico Schlotterbeck der richtige Move ist. Also einmal natürlich aus Dortmunder Sicht und aus seiner persönlichen.
Ja und ja.
Ja, also nicht die Bayern, Dortmund besser.
Ich finde das hochspannend, was da Richtung kommende Saison offensichtlich passiert. Lass mal den Adeyemi auch noch dahin kommen, Süle dahin. Das gefällt mir alles extrem. Und ich finde,
wer geht denn eigentlich, habe ich mich gefragt. Hummels, Akanji? Also Sagadou? Was ist denn da die aktuelle Situation? Sie können ja nicht mit 5 Innenverteidiger.
Ich habe mal irgendwas gehört von möglicherweise Akanji. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie und wo ich das vernommen habe. Ja klar, also logisch. Aktuell haben sie da ein Überangebot. Ich glaube, dass Sagadou nach seiner Verletzungspause jetzt in dieser Saison noch nicht so wirklich die Werbetrommel gerührt hat, aber der war auch lange raus. So, bei Mats Hummels muss man dann mal gucken, wie sie das da hinten anordnen. Aber da tut sich einiges und wie gesagt, dann Haaland, Adeyemi vielleicht hin, Timo Werner wurde auch mal gehandelt und so weiter und so fort. Bei Dortmund tut sich eine Menge und ich glaube, das ist der richtige Move, weil die scheinen für kommende Saison attackieren zu wollen. Wenn man Süle holt, jetzt Schlotterbeck, das gefällt mir besser, als wenn Schlotterbeck zu den Bayern gegangen wäre.
Aber was heißt denn attackieren? Also ich will jetzt nicht die Emotionen des Benny Zander bremsen, aber ist es nicht einfach so, dass du weißt, wir bekommen eine Menge Geld, weil wir es leider nehmen müssen für Erling Haaland und wenn man das weiß, dass ein Erling Haaland den Verein verlässt, dann ist Schlotterbeck, Süle jetzt gar kein So geiles Gegenstück?
Naja, also sagen wir mal so, wenn sie das Geld noch in einen guten Sechser investieren und offensiv ein bisschen was natürlich Haaland nicht 1:1 ersetzen wird, bekommen und aber mal aus einer stabilen Defensive heraus mal ja. endlich mal eine Saison bestreiten können, wäre das, glaube ich, schon nicht so schlecht.
Weil, ja, es ist ja schon eine Mannschaft, die auch noch Leute dabei hat, und zwar eine Menge Leute, die Schritte nach vorne machen können. Ne? Wenn man überlegt, dass ein Reyna 19 Jahre ist, dass ein Bellingham 18 Jahre ist, der wird automatisch noch Schritte machen, ist gar keine Frage. Aber auch so eine Kategorie drunter, wenn ich das mal so sagen darf, mit Renier, 20 Jahre jung, ist der eigentlich fix da oder ausgeliehen? Nee, der geht zurück zu Madrid, ne? Ja. Also nehmen wir den raus, aber Moukoko natürlich vorne drin noch. Auch ein Daniel Mahlen ist 23, also bin mal gespannt.
Na, der Youngster, der jetzt gespielt hat gegen Bochum, ne? Der ganz junge. Mhm.
Ja, hat Lob bekommen.
Seinen Namen nicht auszusprechen. Ich glaube, dass ich den Bino Giddens, aber das klingt falsch.
Ja, aber auch nicht ganz so.
Bino Giddens, in einem ja. weg.
JBG meinst du, JBG. Ja. Und du wirst gerettet von einem Torjubel in Gladbach.
3-1 in Unterzahl, Adi Hütter und der Borussia Park jubelt. Und das müssen wir uns jetzt gleich mal angucken. Das scheint komisch aus Leipziger Sicht, dieses Spiel. Vielleicht auch erklärbar zwischen zweimal Europa League. Alles ein bisschen zu wenig griffig.
Stimmt natürlich, wichtiger Punkt. Ist ein Ballverlust von Kampel, ein Umschaltangriff von Neuhaus, wobei Konter jetzt ein bisschen zu viel gesagt wäre, weil Leipzig dann eigentlich wieder hinter den Ball gekommen ist. Und wer ist dann im eigenen 16er nicht entscheidend dran, Willi Orban bekommt den vor Jonas Hofmann nicht geklärt.
Ja, und das ist eigentlich, also da haben sie genug Mann in der Box und trotzdem ist am Ende Hofmann der den abschließen kann. Auch ein bisschen Glück dabei, war ja bei dem ersten Tor für die Gladbacher in der ersten Halbzeit auch schon so. 3-1 in Unterzahl und jetzt sind es nur noch 12 Minuten. Ihr wisst schon, wie es ausgegangen ist. Wir sind extrem gespannt.
Wahnsinn, oder? Dieses Experiment, bei dem ich immer noch glaube, dass es für uns spannender ist als für euch. Aber wir ziehen das einfach durch. Ja. Richtig, dass du sagst, dass Leipzig natürlich eine ähnliche Situation hat wie Frankfurt. Die sind eben auch sehr, sehr fokussiert auf die Europa League, ist ja klar. Und haben aber eben anders als Frankfurt dann nebenher nochmal die Champions League-Qualifikation zu managen. Also keine einfache Situation. Da frage ich mich, ich muss aber auf die Aufstellung parallel schauen, ob nicht eigentlich das große Faustpfand von Leipzig greifen sollte, dass die eben rotieren können und trotzdem die Qualität beibehalten, weil sie ja, ich glaube, ich habe es am Anfang der Saison gesagt, die tiefste Mannschaft der Liga haben.
5 Wechsel im Vergleich zur Europa League von Tedesco. Simakan, Orban, Kampel, Mukiele, Silva von Beginn an. Ja, wir haben immer über die Tiefe des Kaders gesprochen. Manchmal hat es vielleicht auch dann nicht unbedingt was mit dem Personal, sondern einfach mit dem Kopf zu tun. Und es wäre vielleicht auch so, wenn auch noch mehr Spieler drauf wären, die auch am Donnerstag noch gespielt haben. Ich bin ja übrigens am Freitag zurückgekommen per Zug nach Leipzig, genau da, als immer noch eine Horde Schotten im Hauptbahnhof umhergelaufen ist. Also das wird auch noch spannend. Im Glasgow Park muss man auch erstmal bestehen.
Ja, und natürlich kann
Ibrox Park, oder wie heißt der? Glasgow Rangers? Ibrox Park, ne?
Der Park vorne zu Glasgow. Rangers ist Ibrox. Jetzt kommen Forsberg und, wer war der zweite? Habe ich jetzt gerade aus dem Augenwinkel nicht richtig erkannt. Aber er bringt eben nochmal was von der Bank, der Domenico Tedesco. Ich würde vorschlagen, auch wenn wir das heute ein bisschen gestückelter machen als sonst immer, wir rufen jetzt mal in Stuttgart an. Denn wir wollen natürlich auch neben dieser ganzen Champions League Qualifikationsthematik über das reden, was da im Keller passiert. Und da hat Stuttgart einen Punkt geholt gegen den VfL Wolfsburg. Das ist aber auch schon die knappste Information, die ich euch geben kann. Tiefere Einblicke gibt's jetzt mit George Mazidis, unserem Kicker-Experten für den VfB Stuttgart. Ja, im Fußball hört man ja immer wieder, dass so gefühlte Unentschieden auch Siege sein können oder Unentschieden auch gefühlte Siege. Wir werden das jetzt rausfinden. George Mazidis ist in der Leitung. Hi, George.
Guten Abend, grüße euch. Das war jetzt ein bisschen hochmathematisch, oder? Habe ich das so richtig? Das war so der Satz des Schlüteroras, oder wie?
der Schlüteroras, ja. Aber keine Sorge. Ich komme wieder runter auf das ganz einfache Niveau. Stuttgart spielt unentschieden gegen Wolfsburg. Und du kannst mal einschätzen, was das jetzt eigentlich gewesen ist im Kampf um den Klassenerhalt.
Nix war es. Es war nix. Im Endeffekt war es ein Schuss in den Ofen. Wie soll man es anders ausdrücken? Es hat sich ja nichts geändert. Es ist nur ein Spieltag weiter. oder ein Spiel weniger. Aber gebracht hat es nicht viel. Wie soll man es nennen? Wenn man etwas Gutes da den sehen will, dann kann man sagen, okay, sie haben es geschafft, nach dem 0-1 zurückzukommen, haben in der zweiten Halbzeit auch halbwegs ordentlich gespielt und haben Glück gehabt, dass sie selber getroffen haben, nachdem ja Bielefeld auch nur den Ausgleich erzielt hat. Sonst wäre es ja nur noch ein Punkt Unterschied gewesen. Aber letztlich ist es gar nichts, weil ob zwei Punkte vor Bielefeld oder nur ein Punkt, macht ja nichts. Es geht immer um einen Sieg, den eine der beiden Mannschaften oder vor allem Bielefeld braucht im Vergleich zum VfB, um eben drin zu bleiben. Und von daher hat es eigentlich nichts gebracht.
Aber du siehst es also nicht so, dass so ein Moment, wenn man dann kurz bevor das Spiel vorbei ist und eigentlich alle Köpfe schon hängen und man doch zumindest noch dieses Tor erzielt, dass das vielleicht nochmal was freisetzen kann, weil einfach die Konkurrenz das nicht so gelaufen ist aus Stuttgarter Sicht?
Ich sage dir ganz ehrlich, das habe ich dieses Jahr schon zu oft gehabt. Und das Problem ist, wenn du immer, also es gibt so für mich so Paradebeispiele, also man hat in Dortmund ist man, ich weiß nicht, 85., 87. in den Konter gelaufen bei eigener Ecke und hat 1-2 verloren. Und damals war dann auch wieder dieses typische, dieser Reflex von wegen, ja, wir haben ordentlich gespielt und es war völlig in Ordnung und wir hatten den Punkt verdient und bla bla. Ja, so hast du einen Punkt da verschenkt. Dann hast du gegen Fürth nach einer ersten schlechten Halbzeit, einer guten zweiten Halbzeit 0-0 gespielt. Damals hat es auch geheißen, eigentlich ist es zu wenig, aber wer weiß, wozu der Punkt dann am Ende gut ist. So, dann hast du gegen Bochum 1-0 geführt, hast in der Nachspielzeit das 1-1 gekriegt, dann war genau das Gleiche, dieses ja, eigentlich und die Mannschaft und hin und her. Es ist jetzt zu spät für diese Floskeln. Jetzt im Endeffekt geht es jetzt um alles oder nichts und da muss man einfach ganz knallhart sagen, ist es einfach zu wenig. Punkt. Also wenn du so ein Spiel hast am 18. Spieltag oder sowas, kannst du sowas vielleicht dir erlauben, es so zu sehen. Aber im Endeffekt, jetzt ist einfach ganz klar zu sagen, es ist einfach zu wenig, viel zu wenig.
Und ist dann auch klar zu sagen, dass die Mannschaft nicht genug Charakter hat für die aktuelle Situation, nämlich den Abstiegskampf. Ich bin immer noch geprägt von den Eindrücken von vor ein bisschen mehr als einer Woche im direkten Duell gegen die Hertha. Verschläft man die Anfangsphase komplett und ich frage mich, wie kann das in so einer Situation passieren? Das ist ja offensichtlich ein Trend, der sich dann jetzt fortgesetzt hat.
Also ich habe viel telefoniert und auch mit vielen Leuten gesprochen, die noch näher dran sind, sage ich mal, um einfach mir das erklären zu lassen, wie sie das sehen. Weil natürlich man ja immer geneigt ist, den Aussagen des Trainers und des Sportdirektors manchmal auch ein bisschen zu misstrauen, weil die ja quasi auch ihre eigene Wahrheit oft haben. Und ganz viele haben mir natürlich gesagt, sie glauben, dass diese Halbzeit in Berlin im Endeffekt ganz klar eine Situation war, mit der einfach die Mannschaft nicht klargekommen ist. Und das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja genau, das ist ja diese ganze Problematik in der ganzen Saison. Ich will nicht drauf rumreiten von wegen zu jung und bla bla und Dingsbums. Das ist Quatsch. Es gibt auch Junge, die eben damit umgehen können. Und ich weiß, dass ich mich beim einen oder anderen VfB-Fan jetzt auch unbeliebt mache, weil jeder, der das bis jetzt gesagt hat, gerade von den Altvorderen beim VfB, hat dafür verbale Prügel gekriegt. Aber ich glaube, dass es wirklich so richtig ist. Die Mannschaft hat keine Stützen, sage ich mal. Ja, es ist eine Mannschaft, die wachsen muss, die wachsen kann, die sicherlich viel mitbringt, die aber im Endeffekt, ich nenne es mal wie eine Weinrebe, die brauchen ja einen Stock, an dem sie wachsen können. Und diese Stöcke fehlen halt einfach dieser Mannschaft, ja? Du hast einen Torhüter.
Das sind die Bilder, mit denen wir hier arbeiten können.
Wein kennen wir uns aus. Bitte?
Mit Wein. Genau, mit Wein. Ja, verstehst du, also dir fehlen wirklich diese Säulen, diese Stützpfeiler, um einfach diese jungen Spieler durch diese Probleme zu führen. Und dann plötzlich weißt du genau, alles oder nicht, ja, alles oder nichts ist vielleicht zu viel, aber trotzdem weißt du um die Bedeutung in Berlin und stehst am Anfang einfach neben dir. Du kommst nicht richtig in die Gänge, bist ein bisschen blockiert, willst keine Fehler machen und so weiter. Und das haben sie einfach natürlich auch schon öfters gehabt. Und das ist sicherlich ein Problem der Jugend und Unerfahrenheit. Das ist einfach so. Das finde ich, braucht man auch nicht wegdiskutieren. Ich bin überzeugt, dass zum Beispiel, wenn man eben früher von den jungen Wilden spricht, da waren halt einfach auch andere Leute dabei, die das einfach geführt haben. Weißt du, wenn so ein Balakow war halt kein junger Wilder mehr, aber der war halt da, wenn die ihn gebraucht haben. Oder so ein Soldo, verstehst du? Und jetzt hast du diese Art Leute, hast du halt einfach im Moment nicht, in dieser Saison nicht. Die wachsen natürlich aber auch nicht auf den Bäumen.
Ich wollte gerade sagen, was heißt das aber dann jetzt im Umkehrschluss? Ist es dann doch zu blauäugig gewesen, wie Sven Mislintat die Mannschaft für dieses Jahr zusammengestellt hat? Blieb ihm keine andere Wahl? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, es war zu mutig. Blauäugig will ich nicht mal sagen. Man ist von etwas überzeugt. Ich glaube, dass der Weg auch grundsätzlich, den will ich gar nicht in Frage stellen, ist völlig in Ordnung. Ja, ich meine, das ist ja völlig okay, Jungs zu holen, jung, talentiert, die Perspektive haben. Das ist ja auch so eine Wechselgeschichte. Du hast natürlich einerseits nicht das Geld, um dich in der Kategorie, sage ich, ich übertreibe jetzt mal, in der Kategorie Havertz oder Wirtz oder so zu bedienen. Ja, du musst natürlich schon ein paar Regale weiter unten zugreifen. Und dann hast du halt einfach natürlich nicht die Möglichkeit, die Top Spieler zu bekommen, der Altersklasse. Und dann musst du natürlich die zweite, dritte Garde vielleicht holen. Vielleicht war es, ich glaube, und da will ich mich jetzt nicht loben, aber das war letzten Sommer, als ich das Sonderheft, die Geschichte für Sonderheft bei uns geschrieben habe, ein bisschen Kickerwerbung machen nebenher, habe ich damals geschrieben, dass ich diese Hoffnung oder dieser Gedanke erst beweisen muss, dass eben Beispiel, man hat Castro weggehen lassen, man hat Kobel, musste man ziehen lassen, völlig in Ordnung, wie gesagt, man musste Nico Gonzalez gehen lassen, aber man hat damals gesagt, wir holen jetzt nicht quasi irgendwas Gleichwertiges, sondern ein Klimowitz kann das auffangen und ein Hamada kann es auffangen und ein Massimo kann es auffangen und ein Koulibaly kann es auffangen. Und die haben es eben nicht auffangen können, weil diese Jungs einfach noch nicht so weit sind. Problematik, wann werden sie soweit sein, ist eine andere Frage. Da muss man einfach sagen, bei Massimo erwarte ich manchmal ein bisschen mehr, weil der spielt immerhin seit der 17 ist schon mal zweite Liga in Bielefeld. Der müsste eigentlich doch einen Schritt weiter sein als zum Beispiel die anderen. Und dann ist es aber so, dass einfach so ein Klimowitz von der mentalen Robustheit, mit der mentalen Widerstandsfähigkeit, mit der kommt er einfach nicht klar. Das liegt ihm einfach nicht. Da schnell fallen quasi die Schultern in sich zusammen und der Kopf hängt unten, wenn mal was misslingt. Und deswegen, ja, funktioniert das halt nicht. Und genau die, auf die man eben so gehofft hat, konnten eben diese Erwartungen nicht erfüllen. Und das würde ich eher mutig als blauäugig nennen. Klar, man kann es positiv nennen, eher mutig. Man kann es quasi negativ sehen, indem man sagt, das war blauäugig. Also ich tendiere schon mehr zu diesem mutig sein, weil man ja einfach gesagt hat, man hat ja dran geglaubt. Also ich stelle nicht in Abrede, dass man wirklich gedacht hat, die können es nicht, aber wir machen es einfach. Dann wäre es blauäugig. Man hat einfach darauf gehofft und erwartet, dass die das einfach können. Und das hat sich halt nicht erfüllt.
Ja, wobei vielleicht tatsächlich diese eine Säule mal mindestens fehlt. Und das, glaube ich, kann man dann kritisch schon in Richtung Mislintat argumentieren. Das war natürlich jetzt in dem Hertha-Spiel ganz besonders deutlich, als wir auf der anderen Seite Kevin Prinz Boateng hatten, wo ich jetzt auch nicht sagen will, dass das der Heilsbringer gewesen ist. Aber man sah natürlich im Kontrast umso deutlicher, wen Felix Magath da jetzt in so einer Phase der Saison reinwirft. Ja. Noch eine Sache ist aufgefallen, die Fans, eigentlich Rückhalt beim VfB, die waren in Berlin dann bei dieser Auswärtsfahrt am Ende sehr erbost, verständlicherweise. Wie hast du sie jetzt als Rückhalt in Anführungszeichen gesehen und was vermutest du da mit Blick vor allen Dingen dann auf das letzte Heimspiel, das noch ansteht? Da ist ja umso wichtiger, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen.
Also, dass natürlich diese Fans extrem der Mannschaft helfen können, das ist sicher kein Geheimnis, weil eben diese Mannschaft dadurch, dass sie eben so jung ist, diese Unterstützung natürlich noch ein bisschen mehr braucht als eben abgezockte Profis, denen es, sage ich mal, auch egal ist, was die draußen brüllen. Ich glaube schon, dass es für die junge Mannschaft schon wichtig ist. Man hat gegen Wolfsburg jetzt schon gesehen, dass eigentlich wieder alles okay ist. Also man war natürlich extrem enttäuscht und hat natürlich ganz andere Hoffnungen und Zielsetzungen gehabt. Man hat zumindest mal gedacht, okay, man punktet in Berlin, dann ist ja wieder alles okay so in Richtung, dann hat man den Abstand gewahrt und. Es kam quasi zu einer, verzeihen wir den Ausdruck, es könnte ja zu Noten wegpiepen, zu einer Scheißleistung kam auch ein Scheißergebnis.
Piep, aber zu spät, sorry.
Ist ja fast Nippelgate hier quasi.
War ich zu spät.
Und da kamen die Emotionen raus. Aber grundsätzlich glaube ich, im Großen und Ganzen ist der Rückhalt schon da. Und gegen Wolfsburg war er auch wieder voll da. Also da geriet man zwar in Rückstand, aber die Mannschaft hat, man hat gesehen, die hat sich gewehrt und sie hat in der zweiten Halbzeit eigentlich das Spiel auch, sag mal, bestimmt. Aber, und das ist das nächste Problem, da fehlt halt bei dem einen oder anderen, fehlt auch ein bisschen die Qualität einfach. Das muss man einfach sehen. Das ist, wie soll ich es nennen? Du siehst halt dann schon, dass der eine oder andere natürlich irgendwo auch an seine Grenzen stößt, auch vom von der Qualität einfach, sage ich mal. Weißt du, da siehst du halt schon, dass andere teilweise besser aufgestellt sind.
Wir halten fest, zwei Spieltage haben wir noch. Stuttgart Platz 16, zwei Punkte vor Platz 17 Arminia Bielefeld. Restprogramm, der VfB jetzt beim FC Bayern. Mal gucken, ob die im Ibiza-Modus sind oder nicht. Dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Bielefeld spielt in Bochum und dann gegen RB Leipzig. Also beide haben, wenn man so will, jetzt am kommenden Spieltag eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht. Und am letzten Spieltag mit Köln und RB aber noch Teams, für die es auch um Platzierung und so weiter und so fort geht. Und dann sind wir alle in zwei Wochen ein bisschen schlauer und gucken mal, ob der VfB in die Relegation geht, ob vielleicht Bielefeld sich noch vorbeischiebt. Wir werden eventuell bis zu unserer ausführlichen KMD-Sommerpause, George, bei dir nochmal durchklingeln.
Ja, ganz sicher. Also wenn ihr als letztes, ich glaube, dass, um das wirklich als Schlusswort zu benutzen, ich glaube, dass es nächste Wochenende ganz entscheidend sein wird. Weil, wie du gesagt hast, einerseits so Ibiza-Affären technisch bei den Bayern und trotzdem glaube ich, dass die Bayern im Normalfall eine Nummer zu groß sein werden für die Stuttgarter. Und gleichzeitig hast du die Bochumer, die auf die Frage, wann wieder Training ist, gesagt haben, am Dienstag, aber ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Die sind also im Endeffekt wahrscheinlich im Nachbarhotel und keiner weiß es. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich lieber gegen Bochum spielen als gegen München. Und ich glaube, da muss man wirklich spannend drauf schauen, weil da könnte wirklich was passieren. Also Beispiel, wenn die Bielefelder Bochum schlagen, was ich jetzt in der Situation nicht für unmöglich halte, dann könnte es für den VfB sogar sehr, 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 sehr eng werden. Also von daher.
Dann hast du natürlich auch den Druck, weil das Spiel am Freitag schon ist und du am Sonntag erst gegen die Bayern ran musst, dann haben wir das Thema wieder. George, danke für den Moment.
Sehr, sehr gerne.
Bleibt wie immer spannend.
Bis dann.
Bis dann, macht's gut, ich wünsche euch was. Ciao.
Währenddessen sind die beiden Montagsspiele in die letzten Minuten gegangen. In Leverkusen, habe ich das richtig gesehen, wurde gerade eben abgepfiffen.
Das hast du mal wieder mit deinem Adlerauge richtig gesehen.
Oh man, 2-0. Der Sieg für Bayern 0-4. Also da macht man die drei Punkte, um die Leipzig heftig zittert. 4 Minuten Nachspielzeit in Gladbach.
Ja, kannst du einen Haken dran machen. Also es steht 1-3, sie haben zwar einen Mann mehr, aber es sind nur noch 1,5 Minuten, das Ding ist durch. Gladbach wird es in Unterzahl gewinnen und vielleicht dann so ein bisschen wieder auch die Fans für eine zähe Saison versöhnen. Nicht ganz, aber das kann nochmal so ein bisschen in so eine Richtung gehen. Ne? Wenn du in Unterzahl es schafft, ausgerechnet, wie würden sie dort sagen, die Dosen zu besiegen, dann ist das kommt das zumindest sehr gut an beim Anhang.
Ja, und für Leipzig natürlich ein bitterer Rückschlag. Jetzt muss ich doch nochmal schnell auf die Blitztabelle schauen. Also sie sind natürlich weiter in den Schlagdistanz. Wurde eben auch gerade das Restprogramm Augsburg-Bielefeld habe ich gesehen und das andere habe ich dann überlesen. Aber da ist natürlich auch die Europa League mit dabei gewesen.
Rangers, Rückspiel und dann Pokalfinale.
Ach klar, Pokal. Ja, so sicher. Finale gegen Freiburg, die einen Punkt in der Tabelle vor Leipzig sind. Und Leverkusen ist dann schon 4 weg von Leipzig. Also ja, es läuft auf das Duell Freiburg gegen Leipzig hinaus. Hat natürlich auch irgendwas Interessantes. Die sich dann im Pokalfinale duellieren werden, die duellieren sich offensichtlich um diesen letzten Champions League-Platz. Auch wenn klar Leverkusen noch rausrutschen kann, aber sie haben da ganz deutlich die beste Ausgangsposition nach diesem verdienten Sieg gegen Eintracht Frankfurt.
Du, und wir haben ja gerade eben mit George Moisés gesprochen, Leipzig spielt auch noch im Zweifel Zünglein an der Waage da unten, ne? Weil die am letzten Spieltag eben gegen Arminia Bielefeld spielen. Lass uns vielleicht nochmal kurz in den Tabellenkeller zurückkehren, weil ja durchaus dort auch aus dem Tabellenkeller forsche Töne in Richtung Tabellenspitze zu vernehmen waren. Felix Magath spielt mit seiner Hertha 1-1 bei Arminia Bielefeld, hört nach dem Spiel die Bayern verlieren 1-3 gegen den FSV Mainz 05. Ich glaube, da wusste er noch nicht, dass sie in der Zwischenzeit auch noch einen kleinen Ibiza-Trip jetzt einlegen, um dann am nächsten Spieltag gegen den VfB Stuttgart zu spielen. Und da hat der Quelix aber direkt mal ein bisschen losgequält, so nach dem Motto, das hätte es unter ihm nicht gegeben.
Ja, smarter Move hat Julian Nagelsmann gesagt. Finde ich übrigens auch. Und ich bin bei George, dass ich jetzt nicht unbedingt gegen die Bayern spielen will, weil sie können sich das jetzt nach so einem Ibiza-Trip, nach so einem Spiel gegen Mainz einfach nicht erlauben. Also ich glaube, das wird nicht leicht für den VfB Stuttgart. Ja komm, dann springen wir nochmal kurz nach oben, denn das, was da in Mainz passiert ist, das darf den Bayern natürlich so niemals passieren. Es ist nicht nur so, dass die das Spiel 3-1 verlieren, nachdem sie in der vergangenen Woche die Meisterschaft gefeiert haben, sondern sie verdienen es völlig zu Recht und können, müssen es wahrscheinlich sogar noch höher verlieren gegen gute Mainzer.
4:24 Torschüsse am Ende aus Sicht der Bayern. 3 Aluminiumtreffer beim FSV Mainz 05. Die hatten ja schon Chancen ohne Ende, bevor sie dann durch Burkhardt in Führung gegangen sind. Dem Treffer geht ein Fehlpass von Ulreich voraus. Niakate nach einem Freistoß. Gefühlt war jeder Mainz-Standard Alarmstufe Rot im Bayern-Strafraum, muss man auch dazu sagen. Dann Lewandowski 1-2, aber Barrero mit ein bisschen Glück unterkante Latte 3-1. Absolut, du sagst es, absolut verdienter Sieg für den FSV Mainz 05. Bayern nur anwesend.
Die einzige Mannschaft, die Bayern in dieser Saison außer Mainz so dominiert hat, hat übrigens gerade das Spiel gewonnen, ist abgepfiffen worden. Gladbach schlägt also Leipzig tatsächlich mit 3-1. Und was sagt es jetzt über den FC Bayern aus, dass er ein Spiel so abschenkt? Julian Nagelsmann, auch da nochmal das Zitat, sagt, da liegen Dinge falsch. Er hat Vermutungen, aber das ist nichts für die Medien. Also das war jetzt frei zitiert. Was kann es sein?
Ich habe keine Ahnung. Also
ich gebe dir mal unterschiedliche Theorien hin und wir wissen natürlich die Antwort nicht. Wir können auch nur spekulieren. Aber es kann sein, dass er erkannt hat, dass da nicht genug Führung bzw. Ehrgeiz in der Mannschaft ist. Ne? Mhm. Also anders formuliert, so wie es die Bayern sagen würden, da ist nicht genug Mir San Mir in der Mannschaft. Denn Mir San Mir ist ein solches Spiel gegen Mainz überhaupt gar nicht. Ne? Wir wollen natürlich gleich auch nochmal betonen, dass die Mainzer das toll gemacht haben. Vielleicht sind sie in Gedanken schon bei anderen Stationen, bei anderen Aufgaben. Stichwort Lewandowski, Stichwort wer wäre da noch so Süle, aber ganz so viele sind es nicht, ne? weil es ist ja jetzt nicht so, dass die Mannschaft auseinanderbrechen wird. Ja. Also das fände ich jetzt zum Beispiel übertrieben. Gegen den Trainer werden sie nicht spielen. Das wäre, glaube ich, völlig überinterpretiert.
Joshua Kimmich hat nach dem Spiel gesagt, er will sich diesen Schuh jetzt für dieses Mainz-Spiel Wettbewerbsverzerrung nicht anziehen, sinngemäß, wenn ich mich an den Ton richtig entsinne. Es ist ihnen einfach in dieser Saison schon zu oft passiert. Und zwar die ganze Saison über. Und das ist, glaube ich, auch so die Kritik, die dann auch auf die Nagelsmann abzielt. Ne? Es müssen einfach Grundsätzlichkeiten besprochen werden und verändert werden. Ich weiß auch nicht, ob die Bayern ein Spiel so deutlich verlieren, wenn da zumindest ein Thomas Müller mit auf dem Feld gewesen wäre. Also ist auch nur eine kühne Theorie, aber vielleicht.
Ein Führungsspieler mehr da gewesen wäre, weil mehr Qualität da gewesen wäre?
Eher Ersteres. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass der in unglaublich krasser Form in den letzten Wochen ist, haben wir ja besprochen, aber ich glaube schon, dass der auf dem Feld irgendwann. Aber gut, Kimmich war ja da. Also es ist ja auch nicht so und ich glaube, es ist auch nur eine ganz müde Milchmädchenrechnung, die ich gerade aufgemacht habe, dass mit Müller sie vielleicht zumindest nicht so deutlich, das könnte ich mir höchstens vorstellen. Also dass das dann 24-4 und auch dieser Spielverlauf, wenn man das Spiel gesehen hat, das ist schon, war schon erschreckend, ja.
Ich möchte dich an eine Sache erinnern, die wir hier vor ein paar Wochen besprochen haben, als ich aus Bielefeld zurückgekehrt bin, wo die Bayern relativ standesgemäß nach dem Champions League Ausgang gegen Villarreal auf der Alm gewonnen haben. Und Julian Nagelsmann, wir haben den Ton doch sogar mitgebracht hier, gesagt hat, dass er oder mehr als angedeutet hat, dass man eben überlegen muss, ob man ins Risiko geht bei Transfers und dass man natürlich, wenn man ins Risiko geht, auch die großen Ziele verfolgen kann, die man eigentlich hat und ansonsten wird es schwer. Ne? Also man hat so rausgehört, es gibt intern wahrscheinlich regelmäßig Gespräche, in denen Julian Nagelsmann die Position vertritt, lass uns Geld in die Hand nehmen und den Kader verstärken, während unter anderem vielleicht nur, aber man weiß es nicht, Hasan Salihamidzic dagegen hält und eben sagt, wir sind der FC Bayern, wir machen hier keine zu großen Risikoinvestitionen. Solche Spiele stützen natürlich die Argumente von Nagelsmann.
Ja, total.
Und dann bin ich mal gespannt, ob, also jetzt lass die gegen Stuttgart dann doch nochmal schlecht spielen, dann, also auch wenn Nagelsmann das so natürlich nicht will, denn der ist selbst ehrgeizig genug.
Wird ihn aber auch nicht passieren. Wird dir nicht passieren.
Kannst du dir nicht vorstellen.
Nee, ja. Das Smart Move von Felix Magath, ja. Muss man einfach sagen. Direkt the pressure's on them. Also da werden alle ganz genau hingucken, was am kommenden Spieltag passiert.
Ja, dann vertagen wir natürlich dieses Thema auf die mögliche Situation, dass sie tatsächlich gegen Stuttgart nochmal was gucken lassen. Und wenn nicht, dann sieht die Welt ja in München auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ich will nochmal loswerden, dass Mainz auch eine tolle Reaktion gezeigt hat. Also so schlechte Reaktion der Bayern nach dem Meistertriumph gegen die Dortmunder gewesen ist. So toll war die Reaktion von Mainz, die Bo Svensson hier ja in der vergangenen Woche angekündigt hat. Danke auch für euer Feedback zu dieser Folge, weil es größtenteils positiv gewesen ist. Ansonsten hätte ich es nicht so gesagt. Nach dem 0-5 gegen Wolfsburg schlägt man die Bayern hochverdient. Ja, kannst du mal so machen. Ich glaube, wir sollten über dieses Spiel Hertha gegen Bielefeld reden. Das ist vielleicht sogar das Einzige, was wir noch nicht besprochen haben. Das Freitagsspiel können wir ein bisschen knapper halten. Da gab es ein 1-1 zwischen Union und Fürth. Union wollen wir jetzt auch nicht zu klein reden, denn die sind da immer noch im Bereich Europa League. Gucken wir nächste Woche wieder mehr drauf.
Ist aber auch schon weit weg jetzt.
Ja. Genau. Wichtiger war Berlin gegen Bielefeld. Berlin. Für mich eine erste Halbzeit, die es nicht gebraucht hätte.
Ja, stimmt. Bielefeld ja vor dem Spiel schon mit einem Nackenschlag, als sich Amos Pieper da beim Warmmachen verletzt. Ne? So musste dann sogar deine Startelf nochmal umstellen, wo Marco Kostmann den jungen Inze von Beginn an spielen lässt und Gonzalo Castro in die Startelf berufen hat. Also einmal Youngster, einmal Veteran reingeworfen hat. Die Hertha geht in Führung, weil wieder mal Marvin Plattenhardt eine Flanke schlägt und Davy Selke sie verwertet. Das kann echt ein Pfund hinten raus sein. Also diese Bälle von Plattenhardt, also das hat der Magath hat das nochmal aus dem rausgekitzelt. Wir wussten alle, dass er solche Bälle schlagen kann, aber jetzt funktioniert das auch mit den Abnehmern da einfach extrem gut. Also 1-0, dann eine riesen, ach nee, das war diese, Quatsch, jetzt, was erzähle ich denn? Kopfballchance Selke. Ja, das ist die ich gerade vor Augen hatte, die war ja gar nicht drin. Da war die Flanke von Plattenhardt. Erste Halbzeit war ja, war doch dieses Ding, deswegen sagst du es ja auch, mit den wenigen Torschüssen. Ja, jetzt, okay. Ich bin auch ein bisschen durch. Ich gucke hier nebenbei noch die Tore, die bei Gladbach gefallen sind.
Ich habe mich mittlerweile umgedreht und sehe nur bei dir im Spiegel. Kannst du das hinter dir eigentlich sehen? Ist das deine Wand? Da sehe ich das Spiel. Die Highlight-Situation.
Ich muss das jetzt hier mal ausmachen.
Genau, mach das doch mal aus und dann sprechen wir nochmal in Ruhe über das, was da in der zweiten Halbzeit passiert ist.
Aber nimm einfach meine Argumentation und übertrag sie auf das 1-0, was dann eben nicht durch Selke fällt, aus dem Spiel raus, die Flanke von Plattenhardt, sondern Ecke Plattenhardt, Toussaint macht das Tor. Trotz alledem, Plattenhardt-Bälle sind gerade eine Stärke der Herthaner.
Ja, die Argumentation bleibt die gleiche, hast du ja auch recht. Und dann muss die Hertha eigentlich das 2-0 machen. Verrückte Situation. Da spielen sie sich den Ball im gegnerischen 16er nochmal quer. Mannschaftsdienlichkeit im übertriebenen Maß. Wollschläger und Mittelstädt, vor allen Dingen Mittelstädt, der den dann nochmal querschieben will. Und fast im Gegenzug macht Nilsson dann, finde ich übrigens auch mit einer tollen, robusten Aktion, das 1-1, an das da ansonsten gar nicht mehr zu glauben gewesen wäre, und hält die Bielefelder am Leben.
Ja. Also, und wir haben ja gerade über die Ausgangslage gesprochen. Hertha jetzt plus 4, was die Punkte angeht, auf Stuttgart und den Relegationsrang. Was sagst du? Reicht dieser eine Punkt am Ende schon, um über dem Strich zu stehen?
Na komm, machen wir das Ding nochmal auf. Bielefeld, Bochum, haben wir schon gesagt, wird total spannend. Und auch da bin ich bei George. Ich kann mir zumindest mal realistisch vorstellen, dass Bielefeld da 3 Punkte holt. Bochum, da haben wir jetzt nicht ausführlich drüber gesprochen, feiert den Klassenerhalt.
Herzlichen Glückwunsch.
Macht das nach einem tollen Spiel, geprägt von Handelfmetern, auf beiden Seiten, in diesem kleinen Ruhrderby. Aber jetzt gegen Bielefeld haben wir dann wieder die Konstellation. Ich wusste, dass wir da noch ein paar Mal drüber sprechen werden in dieser Folge. Für die eine Mannschaft geht es um nur noch sehr, sehr wenig, um nicht zu sagen nichts. Und für die Mannschaft von Bielefeld um ganz, ganz viel. Bin übrigens vor Ort, freue mich drauf, in Bochum. Vor allen Dingen mit Blick auf die Arminia. Und dann, ja, kann man schon sagen, ne, auch dem psychologischen Vorteil. Versetz dich mal einmal in die Stuttgarter Köpfe. Bielefeld holt 3 Punkte am Freitagabend. Da gucken natürlich alle VfBler hin. Und dann zieht Arminia mit so einem Sieg vorbei. Und du weißt, okay, Der Samstag ist Vorbereitung und der Sonntag ist dann Spiel gegen den FC Bayern München, die übrigens ja auch noch Schalenübergabe haben. Das willst du dir ja auch nicht versauen. Also das kann schon richtig, richtig bitter sein. Klar, wenn es anders kommt, dann weißt du, oh, Bielefeld hat verloren. Wir haben, egal was am Sonntag passiert, 2 Punkte Vorsprung. Aber ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass die Bielefelder gegen Bochum was holen.
Ja, und kommt noch dazu, Samstagabend spielt die Hertha zu Hause gegen Mainz. Also im allerblödesten Fall hat Stuttgart beide direkte Konkurrenten siegen sehen. Und ist dann selber erst am Sonntag gegen die Bayern dran, die mit allem, was sie haben, beweisen wollen, dass dieser Ibiza-Trip und alles keine Rolle spielt und die vielleicht, zumindest ist die Möglichkeit da, da drüber rollen über den VfB.
Was hatten die Hertha nochmal am letzten Spieltag?
Auswärts Dortmund.
Oh, ja.
Ja, ist auch, kannst du einfach, keine Ahnung, können wir Roulette spielen? Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht.
Ja, boah, schwierig. Also, ja, komm, jetzt tippst du.
Oh, nee. ich sag. Oh, sag du. Ich kämpfe richtig mit mir gerade.
Also, ich sage. Oh, ist das schwer.
Hertha durch. Hertha schafft's. Hertha holt einen Punkt jetzt gegen Mainz mindestens und hält die Klasse.
Ja, sie holen einen Punkt und halten die Klasse. Ja. Und dann läuft es auf das Duell Stuttgart gegen Bielefeld hinaus. Ich sage, Bielefeld gewinnt in Bochum, zieht am VfB, der dann am Sonntag verliert, vorbei. Und dann hast du Stuttgart-Köln am letzten Spieltag und Berlin gegen Bochum, aber Union Berlin gegen den VfB. Aber das ist auch völlig egal. Wo ist denn Bielefeld? Hatten wir doch. Gegen Leipzig. Eieiei.
Also ich sage, Bielefeld holt einen Punkt gegen die Feierbiester aus Bochum. Dann ist genau ein Punkt Differenz zwischen den beiden, weil Stuttgart gegen Bayern verliert. Und dann wird Stuttgart am letzten Spieltag zu Hause gegen Köln unentschieden spielen, sage ich jetzt.
Ist richtig.
Ja. Und Bielefeld,
verliert und aufgrund des besseren Torverhältnisses wird Stuttgart auf der 16 bleiben. So ist meine Rechnung.
Warte, aber meine Rechnung wäre anders. Weil du sagst, Bielefeld schlägt Bochum. Bei meiner Rechnung, ich sag, die spielen unentschieden gegen Bochum, weil die Firebeaster da irgendwie dann trotzdem da Bock haben, noch ein bisschen mitzuspielen und dann wird das irgendwie die einen befreit und die anderen und dann am letzten Spieltag, oh nee, ich glaube, es reicht nicht für Bielefeld. Also ich sage auch Stuttgart-Relegation, Bielefeld direkt Abstieg.
Was übrigens dann mit Blick auf die zweite Liga auch also fast noch schwerer vorauszusagen ist, weil sie da alle gerade gerade doch irgendwie immer mal wieder federn lassen. Jetzt sind die Bremer wieder runtergerutscht, die ich zwischendurch
Corona
schon.
Jetzt
ja, genau.
Noch,
oh, ja. St. Pauli, ja. Meine Güte, ist da noch
St.
was
Pauli
los? Aber hey, wir sind auf der Zielgeraden. Das ist doch auch das Schöne an dieser Zeit. Man kann nichts voraussagen, sonst würde das ja alles nicht so viel Spaß machen.
Ich würde sagen, wir haben damit gebührend besprochen den vorletzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison. Und es war im Übrigen, um euch zum Ausklang, nachdem das hier eine sehr wilde Folge war, auch nochmal ein bisschen was Informatives mit an die Hand zu geben. Es war im Übrigen Spieltag Nummer 2000 in der Bundesliga-Geschichte. Und Schlimmmann, wir haben jemanden, der bei Zahlen sofort glänzende Augen bekommt und der uns jetzt nochmal ein klein bisschen mitnimmt. Heute so ein bisschen eher nicht so der Statistik-Nerd ist er natürlich auch, aber heute ist es eher so der Märchenonkel. Der Märchenonkel im Keller.
Der nostalgische Freddy.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Heute vor exakt 21.436 Tagen rollte zum ersten Mal ein Ball in der neu gegründeten Fußball-Bundesliga über den Platz. Timo Konietzka brauchte an diesem 24. August 1963 gerade einmal 58 Sekunden, um das erste Tor der Fußball-Bundesliga-Geschichte zu erzielen. Es sollte insgesamt eines von 22 Toren am historisch ersten Spieltag der Bundesliga werden. Knapp 59 Jahre später erlebten wir nun am vergangenen Wochenende den insgesamt 2000. Bundesligaspieltag. Höchste Zeit also für mich, um mir mal die kuriosesten Statistiken zu Spieltagen in der Bundesliga anzuschauen. An 7 der bislang 2000 gespielten Spieltage gewannen alle Heimmannschaften. Zuletzt gab es das allerdings vor über 30 Jahren am 19. Spieltag der Saison 1989-90. Ein Spieltag mit nur Auswärtssiegen gab es allerdings noch nie. Der Spieltag mit den meisten Auswärtssiegen, den gab es am 6. Spieltag der Saison 2019-20 mit insgesamt 8 Auswärtssiegen. Fun Fact, auch das letzte Spiel an diesem Spieltag wurde übrigens nicht von einem Heimteam gewonnen, sondern endete in einem 2:2 Unentschieden zwischen Dortmund und Werder Bremen. Und apropos Unentschieden, der Rekord für die meisten Remis an einem Spieltag liegt bei 7. Es gab 2 Spieltage, die mit nur 11 Toren die wenigsten Tore für die Zuschauer bereithielten. Der Spieltag mit den meisten Toren hingegen war der 32. Spieltag der Saison 1983-84 mit sage und schreibe 53 Toren. Im Schnitt fielen dort 5,9 Tore pro Partie. An den mit Abstand meisten Spieltagen war übrigens der FC Bayern beteiligt. Die Bayern verpassten nur die ersten 60 Bundesligaspieltage. Und an 819 ihrer 1940 Spieltage gingen die Bayern übrigens als Tabellenführer in den Spieltag. Auch das ist natürlich Höchstwert. Und auch am 33. Spieltag werden die Bayern gegen den VfB Stuttgart natürlich wieder als Tabellenführer in das Spiel gehen. Während es für die Bayern dabei aber um nichts mehr geht, kämpft der VfB um den Klassenerhalt. Dennoch sieht Tipico die Stuttgarter mit einer 10er-Quote auf den Sieg als den klaren Außenseiter in diesem Spiel.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2000 Spieltage der Fußball-Bundesliga. Welcher war dein Lieblingsspieltag?
18. Spieltag, Saison 13-14.
Ja, aber auch mega. Das war der 32. Spieltag der Saison 21-22. Und ich freue mich jetzt schon auf den 33. Und dann auf den 34. Und dann ist Relegation und ein Champions-League-Finale. Und dann schlafe ich auch sehr lange. Aber bis dahin wird es noch richtig, richtig geil. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wenn es wieder heißt Kicker meets the Zone mit Alex Schlüter und
Benny Zander. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.